ARD.
Hallo aus Frankfurt am Main. Wir sind wieder live und ihr seid dabei.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Wow. So viele Menschen hier heute wie in Köln. Herzlich willkommen im Massiv Central. Wie schon in Köln stehe ich noch alleine hier vorne. Es ist ein bisschen anders. Wir waren gestern in Köln in einem Theater mit über 200 Gästen. Das war natürlich eine ganz andere Location als hier. Hier haben wir so einen großen, hellen Raum mit vielen Lichtern, ein paar Theken und ganz viele Stühle. Manche müssen leider auch stehen, aber schön, dass ihr da den Weg gefunden habt. Wir hatten gestern tolle Gäste mit Lisa Klein, Rick Zabel und Herbert Watterott, der viel von früher erzählen konnte. Das war sehr, sehr begeisternd. Aber heute haben wir auch tolle Gäste, unter anderem eine Weltmeisterin im Einzelzeitfahren. Sie ist mehrmalige Weltmeisterin im Cross geworden, hat Silber bei den Olympischen Spielen in Sydney gewonnen, hat vergangenes Jahr das packende Finale bei der Tour der Frauen mitkommentiert, denn sie ist auch eine ganz tolle Expertin. Herzlich willkommen, Hanka Kupfernagel. Und er kommt auch gebürtig aus Gera, ist aber inzwischen ein echter Hesse. Er hat Etappen bei allen drei großen Rundfahrten gewonnen. Er hat Paris-Roubaix gewonnen, er hat Mailand-Sanremo gewonnen. Und er hat quasi ein Heimspiel heute. Wir freuen uns auf John Degenkolb. Herzlich willkommen. Such dir einen Platz. Hi, John. Seine zarte Stimme begleitet uns seit Jahren durch den Toursommer. Er war selbst Radprofi, 7-mal bei der Tour, 3-mal deutscher Meister. 2004 hat er die Bergwertung beim Giro d'Italia gewonnen. Und er ist inzwischen sportlicher Leiter bei allen großen deutschen Radrennen. Und ARD-Experte, hier ist Fabian Wegmann. Gestern in Köln hatten wir Herbert Watterott zu Gast und heute kann man glaube ich sagen, ist ein legitimer Nachfolger bei uns als Stimme der Tour. Ihr kennt ihn natürlich, seit 1997 berichtet er vom aufregendsten Radrennen der Welt, seit 2006 als Live-Reporter im Ersten. Florian Nass! Hi Flo! Und er ist die Stimme im Radio. Ihr kennt ihn natürlich auch aus dem Tourfunk. Holger Gerska. Und wir wollen euch bei dieser Folge auch so ein bisschen mitnehmen hinter die Kulissen der ARD. Was wir so machen, werfen da ein paar Blicke hin und haben deswegen auch den Sportchef des Saarländischen Rundfunks hier. Der SR ist ja in der ARD der Sender, der immer die Übertragung von der Tour organisiert. Er ist bei uns in Frankreich dann der Teamchef, Regisseur und nebenbei auch noch ein ganz großartiger Filmemacher. Hallo Uli Fritz. Schön, dass ihr alle da seid. John, du auch. Das ist ja eigentlich bitter, dass du jetzt nicht in der intensiven Tourvorbereitung bist. Ich glaube, alle wissen hier, dass du im Frühjahr sehr schwer gestürzt bist bei der Flandern-Rundfahrt mit Trümmerbruch im Handgelenk, Brüchen im Unterarm, Ellbogen und Schlüsselbein, sagen wir mal, davongekommen. Ich habe ein Zitat von dir gefunden im Hessischen Rundfunk. Da hast du gesagt, du bist buchstäblich durch die Hölle gegangen und die Schmerzen haben alles getoppt, was ich je durchmachen musste. Umso schöner, dass du heute hier bist. Wie geht's dir denn jetzt?
Ja, ich glaube, das ist ein schöner Tausch, sage ich mal, zu meiner Vorbereitung, die ich normalerweise wirklich jetzt vor der Tour absolviert hätte. Ich freue mich heute mit euch allen heute diesen Abend zu genießen und freue mich natürlich auch zu berichten, dass es gesundheitlich bei mir in ganz guten Schritten vorangeht, dass ich wieder... Ja, mein Körper wieder ein bisschen belasten kann. Noch nicht so, wie er das normal gewohnt ist, aber Ja, die Beine, die brummen schon ab und zu mal wieder und das ist ein Gefühl, was man dann eben doch nach 8 Wochen, wo man dann irgendwie kompletter Zwangspause erstmal nichts gemacht hat, ist das ein schönes Gefühl, das mal wieder zu spüren.
Wann sehen wir dich dann wieder auf dem Rad, also so richtig?
Das kann ich leider im Moment noch nicht sagen. Wir haben die letzten Röntgenbilder sahen gut und eben auch schlecht aus. Also es war eben noch nicht alles komplett verheilt. Viele Sachen sind schon wirklich die Brüche verheilt, aber eine Sache, muss auf jeden Fall noch der Knochen ein bisschen schneller wachsen und da hoffe ich, dass das jetzt gut vorangeht und ich dann auch den Lenker wieder so anfassen kann, wie ich das normalerweise gewohnt bin. Im Moment bin ich nur auf der Rolle unterwegs und quasi wie in Zeitfahrposition. Also ich kann auf dem Ellenbogen mich abstützen, aber eben nicht den Lenker anfassen und quasi die Erschütterungen auch selbst auf der Rolle noch nicht so gut tolerieren, wie das sein soll.
Du bist jetzt 36, das ist natürlich noch kein Alter im Radsport, aber vielleicht ein Alter, wo man auch mal zumindest ins Grübeln kommt. Lohnt sich das noch? Also wofür mache ich das eigentlich noch? Gab es Momente in den letzten Wochen, wo du gedacht hast, vielleicht lasse ich es einfach?
Boah, so, dass ich es komplett lasse, die Gedanken sind mir eigentlich nie so wirklich durch den Kopf gegangen. Ich habe natürlich anfangs irgendwie, auch wenn man dann irgendwie so realisiert hat, wie schwer und wie gravierend jetzt einfach die Verletzungen, ist ja nicht nur ein Bruch oder eine Verletzung und eine Stelle, die kaputt ist, sondern es war halt so eine Kettenreaktion, die durch den ganzen Unterarm, Arm, Ellenbogen, Schulter gegangen ist und da ist halt viel kaputt gegangen und in dem Moment, wo ich realisiert habe, so, boah, das ist vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer wie das, was ich 2016 erlebt habe, da ist dann mir schon so, wurde es mir ein bisschen mulmig und wusste ich nicht so. Aber je mehr man sich dann natürlich auch damit beschäftigt und dann auch die ersten Schritte geht, und um dann wieder, sag ich mal, ja, zur vollen Genesung zurückzugelangen, mit Ärzten spricht, ich bin jeden Tag bei der Physiotherapie und dort auch dann mitbekommt, wie gut es dann eben doch vorangeht, wenn man sich auch dahinter klemmt und wenn man auch die Zeit und diese Arbeit auch investiert, dann war das nie ein Thema, einfach zu sagen, okay, für mich ist der Fokus wirklich, ich will zurückkommen, ich will noch ein Comeback feiern und ich würde auf jeden Fall gerne nochmal bei Paris-Roubaix ganz weit vorne mitfahren.
Das ist dein Applaus, ja. Flo, gute Nachrichten. Was wäre der Radsport ohne Jan Degenkolb?
Ja, unbedingt. Und es geht ja nicht nur um Paris-Roubaix, es geht auch um den 1. Mai. Ja, wir wollen dich da schon nochmal am Mammolshainer sehen und um Sieg mitsprinten. Dieses Rennen braucht Erfahrung und das Rennen braucht vor allem Gesichter. Ich meine, mir hat das natürlich Riesenfreude gemacht, Johns ersten großen Erfolg, und das war Frankfurt, hier zu kommentieren. Zweimal Fabian Wegmann in Frankfurt als Sieger mit begleiten zu dürfen, zumindest am Mikrofon. Das ist für mich mein Heimatrennen und deswegen will ich John unheimlich gerne hier auch nochmal sehen.
Das ist sehr, sehr schön. Wir werden im Laufe dieses Abends auch noch über ein anderes Rennen, was mal hier in Frankfurt stattgefunden hat, sprechen. Ihr kommt vielleicht drauf. Wir wollen natürlich über die Tour der Männer sprechen, aber auch über die der Frauen. In Köln haben wir damit quasi aufgehört. Fangen wir heute damit mal an, weil es gibt einen echten Knaller. Wir haben alle noch in Erinnerung dieses unglaubliche Finale im vergangenen Jahr, das wirklich Radsportgeschichte geschrieben hat. Hanko und Flo, ihr wart da oben in Alpe d'Huez, habt das kommentiert. Mal kurz zur Ausgangslage. Kasian Nirwanoma hatte 1:15 Vorsprung vor der letzten Etappe auf Demi Wollering. Die hat, glaube ich, gut 50 Kilometer vor dem Ziel nach Alpe d'Huez dann attackiert. Der Vorsprung wurde immer kleiner. Dann hat Wollering diese Etappe gewonnen, nochmal 10 Bonussekunden geholt. Und dann wurde es richtig, richtig, richtig eng.
Es ist unglaublich, wie leidensfähig die sind, wie viel Schmerzen sie aushalten, um ihren Traum zu verwirklichen. Weil wer hier gewinnt, wer am Ende hier auch immer gewinnt, der ist wirklich die Königin. So ein Krimi haben wir auch selbst im Frauenradsport selten erlebt.
Sie wird die Siegerin sein, Kasia Nerviadoma. Aber noch ist sie nicht im Ziel. Die Zeit tickt für sie. Jetzt für sie die Orientierung. Es sind noch 400 Meter. Das ist nur ein ganz leichter Anstieg. Wollering ist im Ziel. Sie wartet, sie ist völlig fertig. 55 Kilometer vor dem Ziel greift die an am Col du Glandon, um das vielleicht noch wettzumachen. Aber jetzt ist es für sie, für Kasia Nevjadoma aus Polen, die letzte Kurve. Rein ins Ziel, rein zur Erfüllung eines riesengroßen Traumes. Und es wird für sie reichen, denn sie hat diesen Vorsprung. Sie muss nach 1:04 Rückstand im Ziel sein. Sie macht noch 4 Sekunden. Musik sprintet allerdings mit, nimmt ihr noch die Sekunden ab. Aber sie ist rechtzeitig im Ziel bei 1:01 plus 10. Sie rettet 4 Sekunden Führung ins Ziel. Wenn ich es richtig gerechnet habe, entscheidet sich die Tour de France der Frauen wegen 4 Sekunden. Sowas hat es bei den Männern noch nie gegeben.
Also ich habe es mir, glaube ich, gestern zum 10. Mal angeguckt, hatte sofort wieder Gänsehaut. Das ist ja ein unfassbarer Moment gewesen. Hanka, du hattest sogar Tränen in den Augen damals vor einem Jahr.
Ja, definitiv. Also das war mega spannend. Und ich erinnere mich noch, wir haben vorher so ein bisschen diskutiert und ich konnte gar nicht mehr rechnen. Und ich finde das immer noch spektakulär, wie du das alles so im Blick hattest. Und für mich war das natürlich sehr emotional, weil ich konnte mich sehr gut reinversetzen in beide Situationen, weil ich habe auch schon mal eine Rundfahrt mit Zeitgleichheit gewonnen und da haben die Punkte entschieden. Oder ich habe auch schon viele Rennen ganz, ganz knapp verloren. Und gerade nach so einer Etappenfahrt, nach vielen Tagen Anstrengung, ist das dann halt was ganz Besonderes, wenn sich das in ein paar Sekunden entscheidet. Weil jeder hat ja gleich viel gekämpft und gelitten und sich vorbereitet und so. Und deswegen habe ich es eigentlich beiden gewünscht, aber ich konnte auch mit jeder mitleiden, in jeder Sekunde.
Hanke hat es angesprochen, Flo, das war ja eine großartige Reporterleistung, auch das so im Blick zu haben. Sekunden, da kommen jetzt noch Bonussekunden hinzu, die andere holt keine. Was braucht sie am Ende? Du lagst genau richtig mit den 4 Sekunden. Also große Leistung, aber auch ein großer Moment für dich?
Sehr großer Moment. Das Schöne am Frauenradsport ist, er ist viel unvorhersehbarer. Da passieren Dinge, mit denen du bei den Männern nie rechnen würdest. 50 Kilometer vom Ziel, Masolo attackieren, Col du Granon, finde ich mega. Dass es so ausgeht, das finde ich toll. Mich hat das tief berührt und zwar nicht nur für den Frauenradsport, sondern für den Frauensport im Allgemeinen, weil ich finde, dass wir, da darf man auch mal kritisch sein, gerne den Frauenfußball als Feigenblatt benutzen und sagen, das ist Frauensport, das ist es eben nicht. Es ist die Breite und mich hat das am nächsten Tag natürlich auch gefreut. Wir haben dann am nächsten Tag in die Einschaltquoten geschaut und wir haben die Menschen mitgenommen. Und das war toll. Das hat mich für die Tour de France der Frauen sehr gefreut. Und wir waren beide total angefasst. Das hat uns echt mitgerissen. Das hat Spaß gemacht.
Ja, das hat man euch auch angemerkt. Und es soll ja dieses Jahr auch wieder mitreißend sein. Auf was freut ihr euch bei der diesjährigen Tour, die ja noch einen Tag länger ist? 9 Etappen diesmal. Was sind so die Highlights in euren Augen?
Ja, es geht jetzt ein bisschen mehr quer durch Frankreich.
Start in der Bretagne, also vom Atlantik in die Alpen sozusagen.
Genau, also es sind 3 Etappen über 160 Kilometer. Also es wird auch sehr anspruchsvoll. Am Anfang so Etappen für die Sprinter. Und dann aber, glaube ich, kommen die Bergfahrer gut zum Zug. Gerade
am
Ende.
Es geht mit Zentralmassiv. Col de la Madeleine ist eine Zielankunft. Es geht nach Châtel. Kennen wir auch von der Männertour schon. Also es ist wieder sehr anspruchsvoll und vor allem, das hat es, glaube ich, auch so noch nicht gegeben, 3-mal über 160. Wir hatten schon 175 Kilometer als längste Etappe bei der Tour de France der Frauen in der Neuzeit, aber 3-mal 160. Und das sind auch so Themen, die wir beide dann beispielsweise oder auch Clara Koppenburg besprechen. Ich meine, die Leistungsunterschiede innerhalb des Fahrerinnenfeldes sind ja schon erheblich. Da gibt es manche, für die fahren auch 200 Kilometer und andere sind halt, ich will nicht sagen Teilzeitprofis, aber die Leistungsschere ist extrem. Also da muss man, auch das sind dann spannende Themen, die man besprechen kann.
Aber wird die enger, diese Schere? Also geht die ein bisschen enger zusammen?
Also das finde ich schon, dass man das sehen kann, dass halt immer die Felder, die auch bei einer schwierigen Etappe ankommen, also bei einer Bergankunft ankommen, das wird größer, die Abstände kleiner und es bleibt spannend bis auf den letzten Kilometern. Und ich glaube, bei der Tour de France braucht man einfach ein starkes Team. Und ich glaube auch, dass die älteren Fahrer, die Fahrerinnen, die halt mehr Erfahrung haben, dort auch einen Vorteil haben werden. Die einfach ihren Körper auch besser kennen über diese Dauerbelastung dann.
Ja. Lisa Klein hat gestern darauf hingewiesen, weil ihr war eigentlich wichtig, dass man nicht zu viel vergleicht. Frauen und Männer, dass man es nicht auf eine Ebene stellt, sondern dass eben vielleicht sogar auch, dass der Frauenradsport einfach eine eigene Sportart auch ist und eben dieser Vergleich manchmal auch ein bisschen hinkt und unfair ist auch. Siehst du das auch so?
Ich empfand das in meiner Zeit immer ein bisschen unfair, weil wir wurden immer verglichen, ja, Tour de France der Frauen, aber wir wurden ja ganz anders bezahlt. Also es waren ja auch ganz andere Bedingungen. Und ich glaube, der Frauenradsport hat sich so toll entwickelt, dass man das schon als dass man das gar nicht mehr vergleichen muss. Und es gibt, aber Vergleiche sind ja eigentlich auch nicht negativ, sondern es kann einfach nur auch positiv sein und dass es immer mehr Rennen gibt, die auch zeitgleich laufen mit dem der Männer. Das ist eigentlich gut, weil davon profitiert einfach der Sport.
John, es ist ja spannend zu sehen, dass viele Männerteams inzwischen auch eine Frauenmannschaft haben, ein Picknick für die Mannschaft, die du fährst. Das war schon zu Sunweb-Zeiten früher so, also ihr wart eigentlich einer der Ersten. Wie präsent sind die Frauen bei euch in der Mannschaft und so, ich sag mal, im Unternehmen? Wie nimmst du das wahr?
Ja, die sind ein fester Bestandteil des ganzen Unternehmens. Also man spricht ja immer von der World Tour Mannschaft und dann denken wahrscheinlich viele, okay, das sind jetzt die 28 oder 30 Rennfahrer, die im Männerbereich unterwegs sind. Neben den Männern gibt es aber eben halt auch eine World Tour Frauenmannschaft und die ist, glaube ich, um die 15 Fahrerinnen stark bei uns oder sogar 20. Und eben auch ein Development-Team, wo dann quasi die Nachwuchsfahrer, die U23-Fahrer auch unterwegs sind. Und diese drei Mannschaften in Verbindung mit ja, dem ganzen Betreuerstab, also inklusive Mechaniker, Pfleger, sportlichen Leitern, Leuten, die im Büro sitzen, die ganze Logistik hinter den Kulissen halt einfach organisieren. Das ist alles ein großes Team und das ist bei unserem Team, finde ich schon, dass man einfach merkt, diese Zusammengehörigkeit und wir haben die Trainingslager werden zusammen absolviert, die sind dort, ja, teilweise sind wir wirklich mit bis zu 100 Leuten dann oder bis zu 80, 100 Leuten im Hotel zusammen und bereiten uns dann auf die Saison im Winter vor,
ja. Ja, da sieht man schon, da ist eine Menge passiert. Vielleicht, manche haben auch die Befürchtung, dass es vielleicht zu schnell geht, weil die Strukturen vielleicht auch ein bisschen wachsen müssen. Also wir kriegen jetzt ein bisschen Kritik hier rein, Fabian, jetzt komme ich mal zu dir. Weil gestern nämlich in Köln hat Holger sehr deutliche Kritik daran geäußert, dass es die deutschen Rennen bisher nicht geschafft haben, eine Frauenedition auf die Straßen zu bringen. Du lachst schon. Da kam so ein bisschen die These heraus, das kann sich eigentlich ein großes Rennen nicht mehr erlauben. Du bist ja selber maßgeblich beteiligt an diesen deutschen Rennen. Wann gibt es denn Frauenausgaben von Eschborn Frankfurt, von den Star Classics in Hamburg, von der Deutschlandtour?
Ja, da müssen wir nochmal schauen. Also es wird es irgendwann geben, da bin ich mir ganz sicher. Ob das dann Cyclassic 2.0 oder Frauenrennen ist oder ob es ein eigenständiges Rennen ist, das muss man dann einfach sehen, weil die Herausforderungen, die wir in Deutschland dann haben, sind ein bisschen anders als in den anderen Ländern. Wir finanzieren uns auch einen großen Teil über die Jedermann-Rennen und die finden am selben Tag auch noch statt. Und wir können die Strecken nicht unendlich ausweiten. Wenn alle über dieselben Strecken fahren, brauchen wir auch, es ist halt ein Zeitproblem, was wir auch haben. Und ich glaube, Hanka, du kannst es auch bestätigen, es ist früher war es immer so, dass die Frauenrennen, also wenn ich zur Deutschen Meisterschaft gekommen bin, da bin ich aufgestanden, da seid ihr schon fast ins Ziel gefahren. Da haben sie es am selben Tag gemacht, aber sie können ja nicht auf derselben Strecke zur selben Uhrzeit. Wir sind dann zu Primetime gefahren und ihr seid dann...
Wir sind um 8 gestartet.
Ihr seid morgens um 8 gestartet. Ja. Und wenn man das am selben Tag machen will, ist das nicht ganz so einfach. Also das ist auch logistisch, dass man das alles auf eine Strecke kriegt. Das ist nicht mal einfach so gemacht. Da kann man nicht einfach sagen, ja, mach das doch mal, das geht doch irgendwie. Aber was wir natürlich auch brauchen, wir brauchen die Unterstützung, auch von den Sponsoren vor allen Dingen, denn ein Frauenrennen ist genauso teuer wie ein Frauenprofirennen, wie ein Männerprofirennen oder ein U23-Rennen. Die müssen genauso gut abgesperrt werden. Also muss da auch finanziell auch was kommen, denn das wir veranstalten ja nicht Rennen, das Geld regnet ja nicht vom Himmel. Also wir müssen das finanzieren. Wir sind, im Grunde genommen ist so ein Rennveranstalter ähnlich wie ein Radrennteam. Wir haben noch ein bisschen den Vorteil, dass wir manchmal was von den Städten kriegen, aber bei einem Profiteam, die kriegen ihr gesamtes Budget, oder 95% im Grunde genommen, von Sponsoren. Und so ist das im Radsport auch. Und wir brauchen Sponsoren, die das dann auch finanzieren.
Wolltest du was dazu sagen, Hanka?
Ja, und schade ist halt, was vielleicht viele auch gehört haben, oder ja, dass die Thüringen-Rundfahrt, die Lotte Thüringen Ladies Tour, dieses Jahr im Prinzip gecancelt wurde aufgrund von Geldmangel. Und dass sowas halt passiert mit einer Rundfahrt, die sich über Jahrzehnte etabliert hat und weltweit einen ganz hohen Standard erfüllt hat, das ist eben sehr traurig. Und da können wir rudern, wie wir wollen, aber im Prinzip müssen die Länder oder auch die Sponsoren, die sind da gefragt. Oder Deutschland muss irgendwie radsportfreundlicher werden.
Also Albrecht Röder hat ja das Frauenrennen in Stuttgart ins Leben gerufen. Ja. Da gibt es jetzt ein neues, eigenständiges Profirennen für Frauen. Aber die haben natürlich auch noch nicht den Anklang, denn dieses Rennen hat nicht den großen Namen, diese Tradition. Aber es gibt ein großes Frauenrennen, ein Profirennen in Deutschland schon. Und ich bin mir auch sicher, dass es in naher Zukunft irgendwann noch ein zweites Rennen geben wird. Wir sind da dran, aber wie gesagt, das ist nicht so, so einfach. Man kann nicht einfach sagen, mach doch mal. Warum macht ihr das nicht? Das hat sehr viele Faktoren und es hängt auf keinen Fall daran, dass wir da keine Lust drauf haben. Ganz im Gegenteil.
Das hat keiner unterstellt. Es gibt die Tour der Frauen. Wer gewinnt sie in diesem Jahr?
Wollering?
Also ich glaube, Demi Wollering ist sehr motiviert. Nachdem sie letztes Jahr so knapp verloren hat. Aber ich würde auch nicht die französischen Fahrerinnen unterschätzen, ganz vorne mit Pauline Prévost, wo man, wenn man so ein bisschen schaut, die sich da, glaube ich, jetzt gerade sehr drauf konzentriert. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch sie eine sehr hohe Motivation hat und jetzt mit ihrem Comeback auf die Straße da auch Ansprüche an sich. Und es wird auf jeden Fall spannend, weil auch Movistar mit Marlen Reuser jetzt, die Tour de Suisse so überlegen, gewonnen hat. Also da sind so viele gute Eisen gerade im Feuer, wenn die gesund bleiben, dass das schon offen ist, würde ich sagen. Die Teams haben sich ja auch verstärkt, also die Stärken haben sich ja verteilt im Vergleich zum letzten Jahr. Und daher, glaube ich, wird das sehr spannend.
Hast du noch einen anderen Namen, Flo, den du reinwerfen würdest?
Nee, ich würde mich auf Demi auch festlegen. Ich glaube, so will sie nicht nochmal heulen wie letztes Jahr in Alpe d'Huez oben. Die macht das. Ich glaube, dass auch manchmal auch so ein Teamwechsel ganz, ganz gut tut, so als Ansporn. Ich weiß nicht, ob die eine neue Motivation braucht. Glaube ich ja nicht, aber trotz allem in der Truppe, das finde ich interessant. Und Pauline, als du das angesprochen hast, ich habe sie natürlich auch in den letzten Jahren eher dann im Cross-Bereich oder Mountainbike-Bereich beobachtet. Ich finde solche Comebacks immer total spannend, wie sich das dann entwickelt.
Ja, ja, großartig. Wer gewinnt die Frauentours? Können wir jetzt nicht genau sagen. Demi Wollering, großer Favorit. Und bei den Männern gibt es auch einen sehr großen Favoriten. Wir hatten euch ja bei der Anmeldung für diese Veranstaltung, also es sind ja eh nicht alle da, die wollten. Ihr seid ja die glücklichen Gewinner sozusagen. Ich drehe mich nochmal um, weil manche sitzen uns auch im Rücken hier. Haben euch ja gefragt, wer gewinnt die Tour? Und ich kann euch sagen, hier ist das Ergebnis, 2/3, also genau 2/3, 66,6% sagen Pogacar, 22,5% sagen Vingegaard und gut 10% glauben an einen anderen Fahrer. Das war allerdings vor der Dauphiné. Nach der Dauphiné sieht es noch ein bisschen anders aus. Ich habe bei Insta nochmal nachgefragt, da glauben jetzt inzwischen 74% an Pogacar, 21% an Vingegaard und einer von euch in Frankfurt hat getippt, Florian Lipowitz. Wer war das? Ist er hier oder die? Hier? Ja, das war das ein Witz oder ernst gemeint? Nee, du warst der Einzige. Also, wenn man es nicht gehört hat, er dachte, es wäre der Einzige, der den Witz gemacht hat. Fabian, haben wir in Zukunft wieder einen ganz großen deutschen Hoffnungsträger für die großen Rundfahrten?
Also mit Florian Lipowitz meinst du?
Ja.
Also er entwickelt sich enorm in den letzten 2 Jahren. Er fährt im Grunde genommen erst seit 2 Jahren oder 1,5 Jahren wirklich profimäßig Rad. Davor, er ist jetzt 24, war vorher Biathlet, also kommt aus einer anderen Sportart, ist mit Sicherheit vorher auch Rad gefahren. Aber wie der jetzt schon vorne mitfährt, ist enorm. Das ist Wahnsinn und seine Lernkurve ist auch ganz enorm. Also er ist letztes Jahr, ich glaube, es war die 2. Etappe beim Giro, da ist er, glaube ich, 5. geworden. Hat er schon vorne mitgemischt und da habe ich gedacht, boah, also mit den Jungs da vorne mitfahren, das macht man nicht zufällig. Auch nicht am 2. Tag beim Giro. Dann ist er ja krank geworden, musste da raus. 2. Grand Tour ist er dann direkt 7. geworden bei der Vuelta letztes Jahr. Also er hat unfassbares Potenzial. Und das Krasse bei ihm ist, also er bringt es auf die Straße, er kann super Zeit fahren, er kann super die Berge hochfahren, das ist mal das, was man braucht. Und sein großer Bonus ist im Grunde genommen, dass er taktisch noch relativ schlecht ist. Also da kann er wirklich noch viel aufbauen und ausbauen und lernen. Und deswegen glaube ich, dass selbst wenn er jetzt, und mit 24 ist man noch nicht komplett am Limit, ne? Also man sagt normalerweise, beste Rennfahreralter ist so 28, 30 irgendwie. Ich
dachte 36, nee.
36, genau. Entschuldigung. Und also da hat er noch einige Jahre, ne? Und er hat noch nicht so viele Rennkilometer, er ist noch nicht so verbraucht, ne? Es gibt ja auch viele, die sehr jung, sehr gut werden. Ob die dann noch mit 36, 40 noch Radfahren, das bleibt mal hinten angestellt. Peter Sagan zum Beispiel, ab 30 ging bei ihm nichts mehr, aber der ist auch schon mit 21, hat er alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, muss man dann auch sehen. Und deswegen denke ich, dass Florian Lipowitz wirklich jemand ist, der in der Zukunft vorne mitfahren kann. Also wie gesagt, Siebter bei der Vuelta, das ist schon vorne mitfahren für mich. Ja. Das ist für uns jenseits von
jeder Vorstellung. Also ich habe das ja dieses Jahr bei Paris-Nizza live mitverfolgen können und ich fand es herausragend, wie er sich dort im Feld bewegt hat, wie er sich positioniert hat. Und für jemanden, der das wirklich nicht von der Pike aus macht, war das wirklich herausragend. Also ich traue ihm da durchaus einiges zu.
Er hat letzte Woche, hat Tadej Pogacar bei der Dauphiné zu uns ja gesagt, vor den letzten beiden Etappen, he can do the podium or even better. Also er meinte sogar, der kann auch Vingegaard überholen. Am Wochenende hat er nicht geschafft, aber da hat man schon gesehen, dass auch die Meinung der ganz Großen mittlerweile schon sehr weit gediehen ist, was Lipowitz betrifft.
Fand ich auch spannend bei der Dauphiné, der wurde auch in der öffentlichen Wahrnehmung immer wertvoller und größer. Also kaum war der im Ziel, waren da 5, 6 Mikros vor ihm. Und du
hast hat Remco Evenepoel abgehängt. Ja. Der war letztes Jahr Dritter bei der Tour. Der ist doppelter Olympiasieger, Weltmeister. Also der kann schon was.
Ja.
Wenn man den schlägt, und zwar auf echt, dann kann man auf jeden Fall sagen, der kann ums Tourpodium irgendwann mal mitfahren. Ob es dieses Jahr schon ist, müssen wir dann nochmal sehen. Ne?
Ja. Flo, was traust du ihm denn dieses Jahr zu? Weil wir müssen ja auch sagen, in der Mannschaft, Red Bull, Bora Hansgrohe und auch ein paar andere ganz gute, Roglic beispielsweise, da wissen wir nicht, wie es ihm geht so richtig. Vlasov, also was glaubst du, kann und darf er auch vielleicht?
Das ist der Punkt. Was darf er? Ich hoffe, dass er diese Jokerrolle bekommt, dass er Freiheiten bekommt. Es dauert ja im Moment. Klar, die erste Woche ist nicht total leicht, ist ja nicht total flach. Wir haben tolle Etappen in der Normandie. Da geht es hoch und runter, da wird man schon gefordert sein. Er muss bis zum Zentralmassiv seine Freiheiten bekommen und dann werden wir sehen, wie stark Roglic tatsächlich ist. Dass er meine Sympathien hat, das brauche ich nicht zu sagen. Was mich an diesem jungen Mann so begeistert sind, ihr wisst ja, ich mag ja über diese kleinen Storys, und zwar nicht nur über Käse und Chateaus, sondern auch über die Hintergründe, wie Menschen zum Radsport gekommen sind. Und bei Florian Lipowitz, und das sagt dann ganz viel über den Charakter aus, die Geschichte hat mir Ralf Denk erzählt, als es um die Bewerbung für das Team ging. Also mit dem Fahrrad hingefahren zum Büro nach Rosenheim, ja, und dann fragt irgendwie an einem frühen Abend Ralf Denk, wie kommst du da wieder zurück, wer fährt dich denn der Tour? Ja, ich fahre die 120 Kilometer mit dem Rad wieder zurück. Das sagt total viel aus, welchen Ehrgeiz, welchen Willen und Leidenschaft der mitbringt für diesen Sport. Und deshalb finde ich das, ich freue mich da schon drauf, ja. Man muss jetzt nicht sagen, wie eine ganze Wand hinter dem Mann zu stehen, aber dass wir so einen haben, das finde ich toll. Und genau wie ihr es auch erzählt, diese Entwicklungsschritte in dieser kurzen Zeit, letztes Jahr bei der Vuelta, haben wir bei der Sportschau über ihn dann berichtet, ja, da war ja, kassiert ja in der Mannschaft noch eine ziemlich heftige Krankheit. Trotz allem, er hat es da durchgezogen, das finde ich schon mega. Also ich traue ihm auch eine Menge zu und trotzdem sollten wir immer langsam sein und nicht alles gleich hochjubeln, wenn er am Ende Top 10 fährt oder hat vielleicht ist einmal um eine Etappe mitgefahren, dann ist es auch super.
Ja, ich glaube sogar, also selbst wenn Roglic jetzt, also wenn er in einer super Verfassung ist und ums Podium fahren kann, weil das traue ich ihm immer noch zu, also wenn er nicht stürzt, ist er immer noch einer der besten.
Oh, danke für den Zusatz.
Ja, dann selbst dann werden wir Lipowitz halt sehr oft sehen im Fernsehen, weil er kann mit den Besten da mitfahren und das hat er jetzt gezeigt und wenn er als Helfer da ist, dann ist er auch bis 2 Kilometer vor Ziel noch da bin ich mir sehr sicher. Und wenn es dann hinterher auch kein Top-10-Ergebnis ist, aber er seinem Kapitän dazu geholfen hat, aufs Podium zu fahren, dann ist das auch fürs Lernen erstmal riesig groß. Wenn der ausfällt, wenn hätte aber, dann müssen wir nochmal weiter gucken, was dann passiert. Aber in erster Linie würde ich mir jetzt wünschen, dass er im Finale jeweils dabei ist und seinen nominalen Kapitän erstmal unterstützt.
Uli, du bist ja als einer der Sportchefs in der ARD auch jemand, der mal ein bisschen auf die Einschaltquoten gucken muss. Aber so ein deutscher Fahrer, Top 10, Reichweite des Podiums, das wäre schon ganz gut, ne?
Das kann man absolut sagen. Wir haben es mal ein bisschen erlebt 2019, als Emanuel Buchmann in der letzten Tourwoche praktisch ums Podium gefahren ist. Er war am Ende Vierter. Da gingen die Quoten einfach nochmal 2-3% hoch. Die Quoten gehen seit Jahren langsam nach oben. Man merkt, dass der Radsport auch nicht mehr unbedingt abhängig ist nur von deutschen Erfolgen, sondern die Fans sehen insgesamt gerne. Man hat die Duelle in den letzten Jahren zwischen Pogacar und Vingegaard erlebt. Dennoch ist es natürlich so, kann man ja offen sagen, wenn die Nachrichten, die Tagesschau guckt, oh, ist ein Deutscher vorne, dann machen sie es eher, die große Zeitung mit den vier Buchstaben. Wenn die damals geschrieben hat, Buchmann kämpft ums Podium, gehen auch die Quoten hoch. Das ist natürlich schon ein bisschen so. Und ich glaube auch, dass jemand wie Florian Lipowitz nach den vielen Jahren, es ist ja ein bisschen her, seit wir die Sprinter hatten, die vielen Etappen gewonnen haben, John hat Tour-Etappen gewonnen, in den letzten Jahren ging das ein bisschen zurück. Das wäre natürlich nochmal ein absoluter Booster, wenn wir jemanden wie Florian Lipowitz haben, der, ja, ich habe mich am Sonntag ja verstiegen zu sagen, am Ende schauen Sie sich dieses Podium an, vielleicht ist es das auch der Tour, das war ein bisschen viel, aber man kann erinnern an die Jahre, Holger hat es letztes Jahr in unserem Film über Roglic gesagt, 21 ist Roglic auch, hat geschwächelt, ist gestürzt und plötzlich war sein Helfer Vingegaard da und war am Ende Zweiter der Tour. Soweit wird es vielleicht nicht kommen, aber ich glaube auch, dass sie nicht lange zuschauen werden. Und was Florian eben meinte, wenn der Lipowitz in den Bergen, in der Auvergne ganz vorne dabei ist, kann es sein, dass sie ihm freie Fahrt geben.
Ja, wir hatten ja gestern die Diskussion in Köln und das könnt ihr alle, die jetzt in Frankfurt dabei seid, dann in den nächsten Tagen auch nachhören. Da war die Mehrheitsmeinung, dass Red Bull tatsächlich nach außen hin propagieren wird. Roglic ist unser Kapitän, nach innen hin aber schon auf Lipowitz das ausrichten wird. Rick Zabel kann ich zitieren mit dem Satz, in der ersten Woche ist Roglic eh schon dreimal gestürzt, dann hat sich die Sache erledigt. Das ist nur ein Zitat. Ich bin auch eher ein vorsichtiger Mensch. Fabian hat es gesagt, mit der Taktik, diese ersten 10 Tage mit den gesamten Aufgeregtheiten einer Tour de France, mit dem Wahnsinn auch von Massensprints, mit dem an der richtigen Stelle im Feld positioniert sein, um dem aus dem Weg zu gehen. Er hat jetzt mit seinem Kompagnon Primoz Roglic nicht zwingend den, der ihm zeigen kann, wie man heil ins Ziel kommt, sondern da brauchen sie auch andere, die ihn auch an die Hand nehmen. Dann überhaupt, er wird natürlich auch als die Nummer 1 in Deutschland Interviews geben müssen, auch länger und intensiver. Es ist, glaube ich, auch ein Typ, der sich dafür konzentrieren muss, der das nicht mal eben locker und leicht und gern unbedingt macht. Das muss er auch lernen. Das war bei der Vuelta auch ein Tick anders. Wenn er durch dieses alles durchkommt, ohne dramatischen Zeitverlust, wenn er ein gutes Zeitfahren hinlegt am 5. Tag und vielleicht ist es auch was auch nicht gut wäre, glaube ich, wenn er das weiße Trikot übernehmen würde früh, weil dann jeden Tag Siegerehrung, jeden Tag durch die Mixzone. Ich glaube, dass Remco Evenepoel über das Zeitfahren die Sache für sich erstmal löst, der ja auch ein Nachwuchsfahrer noch ist, wie wir immer lernen müssen. Ich glaube, wenn am Ende Lipowitz Achter wird, ist das auch super für eine erste Tour de France. Deswegen, ich weiß, ganz, ganz viele fiebern jetzt und sagen, der wird da Dritter. Würde ich immer ein bisschen vorsichtig sein. Dafür kann einfach viel zu viel passieren.
Und hat jemand von euch einen guten Vorschlag, was die Teams tun können, um Tadej Pogacar zu stoppen?
Schneller Radfahren.
Gar nicht schlecht.
Ja. Ich hatte letztes Mal mit Rolf Aldag mal gesprochen und der sagte ja eigentlich, wenn wir ein Rennen gewinnen wollen, dann müssen wir uns das aussuchen, wo der nicht am Start ist. Das war deren Taktik.
Geht diesmal nicht auf, glaube ich.
Das geht nicht auf. Nee, bei der Tour ist es halt wirklich schwierig. Ich glaube, es ist extrem schwierig. Also es gibt nicht die eine Taktik. Du kannst ihn so gut wie gar nicht mehr überraschen. Man muss vielleicht eine Schwäche mal irgendwann ausnutzen, wenn er denn eine dann hat. Vielleicht auch das Team. Ich weiß, letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal auf der Windkante, kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, war Col de la Lose, I'm dead.
Komplett
vergessen.
Ja, nee, auf der Windkante war er noch mal. Da war er alleine und da hat ihm das Team, da war keiner vom Team vorne mit dabei. Da gab es mal so eine Möglichkeit und das haben wir jetzt vielleicht, gerade wenn wir da oben in der Bretagne Normandie da rumfahren, da könnte das vielleicht mal der Fall sein. Wobei sein Team hat sich in den letzten 2 Jahren auch nochmal ordentlich verstärkt. Das sind ja alles Wahnsinnsfahrer da. Die wissen alle, was sie machen müssen. müssen. Deswegen so auf echt ihn einfach von vorne abhängen, geht nicht, wenn überraschen, aber da muss man auch den richtigen Zeitpunkt finden.
Rick Zabel hat gestern gesagt, John, ich bin ein großer Pogacar-Fan. Du auch?
Der fährt auch nicht mehr mit dem.
Ich sehe den ja nie, weißt du? Also,
ihr kennt euch nicht. Nee, ich meine, Rick fährt nicht mehr mit dem. Du musst mit dem fahren, ja.
Nee, ja, ich glaube, er meinte einfach so, wie der sich so gibt. Und
als, es ist als natürlich Star, faszinierend und einfach, ja, für die, ist eine Riesenshow halt einfach für den ganzen Radsport, ist das natürlich die beste Werbung, die man haben kann. Das ist das, was die Leute sehen wollen. Das hat einer so überragend sich präsentiert und alles, was Tadej in den letzten anderthalb Jahren in die Hand genommen hat, ist im Endeffekt zu Gold geworden und das ist schon wirklich beeindruckend. Aber ja, also er, wie Fabian auch gesagt hat, ich glaube, wenn er keine Schwächen selber irgendwie zeigt, dann ist es ganz, ganz schwer halt einfach ihn da wirklich 1:1 im Duell irgendwie zu schlagen. Und ich fand das so abgefahren, die erste Etappe von der Dauphiné, dass da eigentlich auf die Plätze fertig los. Alle haben eigentlich gedacht, heute ist eigentlich so ein Sprint, dann kommt da noch so eine kleine Welle, wann war es, 20 vorm Ziel oder so, und dann hämmern eigentlich die vier Favoriten vorne voll drüber und sind einfach weg. Und am Ende kommt es dann zum Sprint und dann schlagen die sogar noch Mathieu van der Poel im Sprint. Also ist schon cool. Und ich bin natürlich auch, also ich bin auch Radsport-Fan, so wie ihr auch alle. Und gerade jetzt in der jetzigen Zeit ist es für mich auch motivierend, sowas zu sehen. Und weil ich weiß, ja, ich will irgendwann mal nochmal mich gegen die messen. Nicht vielleicht am Berg irgendwo, aber es wird mit Sicherheit wieder das ein oder andere Rennen geben. Gerade jetzt dieses Jahr auch Roubaix. Was er da auch gezeigt hat, war auch überragend. Also ich habe das live auch mitverfolgt am Fernsehen natürlich und habe zu meinem Sohn gesagt, pass auf, da vorne kommt jetzt gleich eine Rechtskurve. Ich habe das wirklich gesagt, das ist kein Witz, weil ich kenne natürlich die Pavés in- und auswendig. Und an dem Tag war voll Rückenwind dort, auf diesem Stück, wo sie gefahren sind. Die sind 65, 70 km/h oder so auf dem Pflaster gefahren und da kam halt diese Rechtskurve. Und wenn du diese Kurve halt nicht im FF kennst, ja, dann schießt du halt geradeaus und das ist das, was passiert ist. Und aber trotzdem hat er weitergekämpft und ist am Ende dann auf dem Podium gestanden. Und der wird wahrscheinlich leider Gottes nächstes Jahr das nochmal probieren.
Deine Challenge, Pogacar besiegen auf dem Pflaster, Kopfsteinpflaster. Ja, als Zuschauer ist das alles toll, aber wie oft hast du ihn denn schon verflucht, als du im Gruppetto warst und der vorne Vollgas gegeben hat wie ein Bekloppter?
Ja, also da gibt's nicht nur ihn. Nein, also ich finde es halt einfach, der Unterschied ist halt einfach so krass zu Leuten, die dann irgendwie über 75 Kilo wiegen. Da ist halt einfach dann rein rechnerisch, mathematisch halt einfach gar nicht mehr möglich, dann dort auch nur annähernd mitzufahren bei den Werten, die er da halt einfach rausballert. Und deswegen, ich versuche mich da gar nicht damit zu beschäftigen und einfach gar keine Energie irgendwie reinzusetzen, sondern an solchen Tagen, wo es wirklich ums Zeitlimit, ums Überleben geht, da muss man sich seine Gruppe suchen und schauen, dass man halt einfach in der Gruppe ist, die am Ende dann auch das Zeitlimit erreicht.
Wir hatten am Ende in Köln bei der Aufzeichnung eine Fragerunde mit Zuschauerfragen und da haben wir im Prinzip relativ deutlich den Vorwurf bekommen, dass wir zu unkritisch mit diesen Leistungen umgehen, was ich finde, wir gar nicht tun, also was wir manchmal für Mails bekommen, weil wir zumindest kritisch drauf gucken, wie diese Top-Leistungen überhaupt möglich sind. Aber da hat jemand gesagt, das kann man ja auch so empfinden, ihr feiert zu viel und seid da zu unkritisch. Und das haben wir alles erklärt, glaube ich. Und trotzdem ist es ja manchmal gar nicht so richtig leicht, Flo, das richtige Maß zu finden. Ne? Auf der einen Seite sieht man da unglaubliche Leistungen. Und auf der anderen Seite hat man natürlich mit der Geschichte des Radsports auch vielleicht Zweifel im Kopf, aber es liegt ja auch nichts vor. Also wie ist da der richtige Umgang mit?
Also ich habe es ja lange miterlebt und ich habe vor diversen Gefängnissen gelegen. 1998, Festina rein, Festina raus. Ich habe auch meine Liebe für den Radsport da ein bisschen eingebüßt und bin auch erstmal den Lügen aufgesessen von Festina-Skandal. Nee, da waren fast alle davon betroffen. Ich habe mich sehr zurückgenommen. Aber wenn es nicht mehr gestattet ist, auch emotional zu kommentieren und sich an dem Event auch mit zu erfreuen, dann können wir es auch bleiben lassen. Trotz allem, danke. Und so mache ich es auch, beim Handball, meiner zweiten großen Leidenschaft. Und wenn mich Leute dann fragen, die fahren ja genauso schnell wie 98, die fahren ja genauso wie Pantani, dann sage ich, normalerweise müssten sie viel schneller fahren. Die Ernährungswissenschaften, die Trainingswissenschaften, die Materialkunde, was es da für Entwicklungen gab in den letzten Jahren, ist wirklich enorm. Ja, und ich will nicht sagen, diese Entwicklungen sind das neue Doping. Ich kann das doch nicht ausschließen, was weiß ich, was die sich da reinschmeißen, um die Tour de France zu gewinnen. Und dass die Jäger immer hinten dran sind, ist auch klar. Ja, aber ich glaube, dass mittlerweile es so ist, dass wir Leistungen viel besser erklären können.
Ja, hast du gut gesagt. Haben wir gestern, glaube ich, auch sehr gut aufgedröselt. Fabian, du wolltest was sagen, wirkte so zumindest?
Er gibt halt, also du hast vorhin gesagt, bei den Frauen bei der Tour, Demi Vollering 50 vor Ziel, Pogacar macht das bei der Weltmeisterschaft 100 vor Ziel und fährt die ganze Zeit mit 50 Sekunden vor. Das sind für mich als ehemaliger Profi und langjähriger Beobachter auch Dinge, die ich nicht erklären kann, muss ich einfach sagen. Und das sage ich auch jedes Mal, das ist alles, was ich im Radsport gelernt habe, dreht er um. Ja, der macht einfach Dinge, wo man sagt, ja, das kann eigentlich nicht zum Sieg führen. Also in den letzten 30 Jahren hat das keiner geschafft. Und dann kommt einer und der macht das halt immer wieder. Das ist natürlich schon, wo man sagt, ja, kann ich mir nicht erklären, weiß ich nicht. Aber ich weiß auch nichts anderes. Und deswegen kann ich ihm auch nichts vorwerfen, wenn ich überhaupt nichts weiß.
Es ist ja gestern auch sehr deutlich geworden, diese krassen Unterschiede zwischen 90er Jahre und jetzt, was das Leben des Berufsradfahrers angeht. Wir reden natürlich sehr viel über Asphalt, wir reden über Material, wir reden möglicherweise auch über viel kürzere Etappen und eine kürzere Tour de France. Aber Rick Zabel hat es auch mal deutlich gemacht, die heutige Lebensweise eines Spitzenradsportlers, die nichts mehr mit Spaß zu tun hat von früh bis Abend, ist sowas von anders. Ich habe es in den 90er Jahren erlebt und ich weiß, John, wir haben mal an einem Ruhetag vor 2 Jahren zusammengesessen, du hast uns erklärt, wie das Müsli abgewogen wird und warum man sich dem auch irgendwann mal entziehen muss und was es in den Anfängen deiner Karriere nicht mal im Ansatz gab. Auch das ist natürlich sicherlich ein Teil dieser Erklärung, warum es eben so viel schneller geht. Es ist keine Erklärung für den großen Abstand dieser sogenannten, das ist dein Zitat, Außerirdischen, zu den restlichen, aber es ist eine Erklärung dafür, dass es schneller geht, denke ich.
Ja. Also es ist wirklich, wie du sagst, man kann auch nicht nur sagen, okay, das ist nur die Ernährung oder nur das Material, aber es gibt halt einfach wirklich eine Vielzahl an Faktoren, die sich in der Zeit in den letzten 10, 15 Jahren hat enorm entwickelt hat und wo die Entwicklung wirklich in großen Schritten vorangegangen ist. Und deswegen, solange nichts irgendwo auf dem Tisch liegt und wo man sagen kann, okay, das kommt einem stutzig vor. Ich bin immer der Meinung und ich hab das auch, glaube ich, immer ganz offen kommuniziert, dass halt einfach eine transparente Vorgehensweise oder ein transparentes Erscheinungsbild halt einfach total wichtig ist und dass man halt auch versucht, kritische Fragen zu stellen und solange sich jeder halt einfach diesen kritischen Fragen offen und ehrlich stellt, glaube ich, braucht man da auch erstmal keinen, hat man seine Schuldigkeit getan in der Berichterstattung und auch in der Wahrnehmung von dem Radsport.
Wir alle hoffen auf ein packendes Duell mit ihm und Vingegaard. Und Fabian, es ist ja sehr auffällig, dass die beiden eine ganz andere Herangehensweise haben. Also Pogacar, ganz viele Eintagesrennen gefahren, Vingegaard, glaube ich, 3 Rundfahrten. Am Ende haben sie fast ähnlich viele Tage auf dem Rad verbracht, glaube ich, 22 zu 18, also Pogacar ein bisschen mehr. Klar, wer gewinnt, hat recht. Aber was hältst du für sinnvoller eigentlich?
Der eine hat mehr gewonnen, ja. für sinnvoller, der gewinnt, hat hinterher alles richtig gemacht. Das sind komplett unterschiedliche Fahrertypen. Also man kann Vingegaard nicht mit einem Pogacar oder Pogacar vergleichen. Natürlich bei der Tour ja, aber ansonsten, Pogacar kann so gut wie jedes Radrennen auf der Welt gewinnen. Der fährt sogar bei Johns Rennen über die Kopfsteinpflaster, wo man sagt, auch das in den letzten 40 Jahren habe ich keinen gesehen, der 65 Kilo gewogen hat und ist auf dem Podium gelandet. Gab es auch nicht, macht er einfach.
Oder selbst im Kopf hatte, das einfach gewinnen zu wollen.
So. Und Vingegaard, der wird nicht im Leben nicht auf die Idee kommen, dort zu fahren. Der wird es aber auch nicht schaffen. Er ist gar nicht so explosiv wie ein Pogacar dann. Er fährt die Rennen auch anders. Also er kommt über sein Zeitfahren und über die ganz langen Anstiege. Lange Zeit, eine sehr hohe Wattzahl, das kann er treten. Und Pogacar ist da ganz anders. Deswegen müssen sie auch anders an die ganze Sache rangehen. Vingegaard, ich schätze ihn extrem stark dieses Jahr ein. Ich meine, das, was er letztes Jahr gemacht hat, war schon unfassbar. Wir haben das schon alles wieder vergessen, was bei Paris-Nizza war es, ne? Bei der Baskenland-Rundfahrt in der Kurve da passiert ist. Er hatte sich die Lunge punktiert, Rippen gebrochen, Schulter gebrochen, alles Mögliche. Jeder, der mal einen Unfall hatte oder sich mal ein Schlüsselbein gebrochen hat, der weiß, wie lange das dauert, bis man das wieder bewegen kann. Und der ist halt 3 Monate später die Tour de France auf Platz 2, hat er beendet und hat an einem Tag sogar Pogacar geschlagen im Sprint. Dieses Jahr ist er anders rangegangen, hatte auch mal einen Sturz, aber jetzt nichts Großes, hat sich gut vorbereitet, viel in der Höhe gewesen. Man hat es jetzt im Zeitfahren gesehen, da hat er Pogacar geschlagen, zwar ganz ordentlich. Und er hat einen Plan und das ist Wismalise Bike, die bleiben da, gucken auf ihren Plan und gucken nicht links und rechts und der wird jetzt nochmal in die Höhe gehen und so, das ist das beste Programm für Vingegaard und Pogacar macht es halt immer ein bisschen anders.
Ja, wir haben jetzt den 18. Juni, ganz transparent, in gut 2 Wochen beginnt die Tour, Tour de Suisse läuft gerade parallel noch und trotzdem würde ich mich von euch dreien, die Radprofi sind oder waren, mal interessieren, wie ihr jetzt so die kurze Zeit vor dem Saisonhöhepunkt angeht oder angegangen seid. Also mein Sohn zum Beispiel hat heute in Bremen ein wichtiges Fußballspiel, kann Meister werden mit seiner Mannschaft in der E-Jugend und wollte gestern auf Tennis verzichten, um ja nicht sich zu verletzen irgendwie. Ist man da jetzt so als Radprofi oder Radsportler kurz vor dem Saisonhöhepunkt besonders vorsichtig? Also dass man sagt, also ins Schwimmbad gehe ich jetzt nicht mehr mit den Kleinen oder Fußballspielen bloß nicht?
Ja, also ich habe das immer mit gesundem Menschenverstand irgendwie gehandhabt. Habe dann jetzt mich nicht in Watte gepackt und habe nicht versucht, mich dann irgendwie die Zeit mit der Familie, die hat mir immer enorm viel Kraft auch gegeben oder gibt mir jeden Tag viel Kraft und das dann komplett wegzustreichen, das war bei mir irgendwie nie ein Thema. Natürlich ist wenn ein Trainingslager vonnöten ist oder ein Wettkampf vonnöten ist, dann verzichtet man natürlich dann auch auf diese wichtige Zeit. Aber der Fokus ist wirklich gerade was das Training betrifft, voll und ganz halt einfach bei der Tour jetzt. Und man versucht dann hier und da schon auch mal Risiko irgendwie auszugrenzen. Aber ja, man kann auch nicht auf alles verzichten. Also so habe ich immer gehandhabt.
Nee, ja, und ich glaube, es ging ja, glaube ich, eher ums Risiko, ne? Was du meinst beim Fahren? Oder
auch im Alltag. Auch
Alltag, ja. Also ich habe zum Beispiel auch in der Woche oder 2 Wochen vor der Tour noch die Kinder aus dem Kindergarten abgeholt. So. Dann hieß es ja auch immer so, ja, kannst du dir da irgendwas einfangen und so? Da sind so viele Bazillen und so viele Bakterien. Aber für mich war das, Mein Sohn irgendwie in die Arme zu schließen und den nach Hause zu holen, das war für mich halt einfach auch enorm von Wert. Und weil man halt weiß, okay, ja, die nächsten 4 Wochen siehst du die Kinder halt eigentlich praktisch gar nicht mehr, außer am Telefon. Und die Zeit, die kommt auch nicht wieder zurück. Das war das, wie ich das gehandhabt habe. Und vielleicht macht die neue Generation im Radsport das jetzt anders. Und vielleicht fahren sie deswegen so schnell.
Die haben noch keine Kinder.
Ja, oder so. Vingegaard schon.
Ja, ich glaube, sowas ist total typabhängig. Also der eine braucht die Familie, das gibt einem ja Kraft. Also wenn man seine Familie liebt, dann gibt das einem manchmal mehr Kraft, als wenn man eine Stunde länger trainiert. Und der andere muss einfach sich 100% auf sein Rennen konzentrieren und darf nicht links, rechts gucken und muss alles richtig machen, sonst fehlt ihm im Kopf hinterher was beim Rennen.
Und wenn man sieht, dass Vingegaard, seine Frau ist, glaube ich, in den letzten ein, zwei Jahren bei der Tour de France eigentlich bei jeder Etappe mit dabei gewesen. Und wenn sie nicht dabei war, dann war er sofort direkt am Telefon. Genau,
ja, gibt's ja die Bilder. Ja. Wir haben natürlich ganz viele Mails bekommen und wir haben auch welche von ganz weit weg bekommen. Und ich bin mal gespannt, ob die beiden heute hier sind. Holger aus Manila auf den Philippinen, bist du hier? Da müssen wir mal herkommen. Das ist ja echt irre. Du bist jetzt aber jetzt nicht für den Tourfunk extra hergekommen, ne? Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, wir stehen vor der Box, nicht, dass ich hier eine Rückkopplung. Komm ruhig ein Stück näher. Du wohnst auf den Philippinen?
Ja. Ich wohne auf den Philippinen in Manila und bin zufällig hier gewesen und deswegen hat das super gepasst. Und ich bin ganz aufmerksamer Tourfunkhörer und verfolge auch immer alles live. Natürlich immer schön mit der VPN-Verbindung, damit man auch die schöne Live-Übertragung sehen kann auf den Philippinen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also du kannst das da gucken. Ja, Applaus für Manila. Ist denn Radsport auf den Philippinen in deiner Wahrnehmung ein Thema?
Es wird immer mehr ein Thema und ich fahre selbst auch noch, habe also Rennrad, Mountainbike, alles vor Ort. Ist natürlich ein bisschen anstrengend, so 40 Grad normale Temperatur, morgens 5 Uhr Start, 9 Uhr muss man stoppen, weil danach ist es einfach viel zu heiß. Verkehr ist auch ein bisschen interessant, also man soll ein bisschen vorsichtig sein, wie man sich bewegt. Aber es wird immer größer, jeden Sonntagmorgen sind auch Straßen gesperrt, dass man dort auch Rennrad fahren kann. Ist also eine sehr schöne Entwicklung.
Ja, sehr schön. Schön, dass du da bist. Toll. Und dann haben wir noch eine Mail bekommen. Also wir haben gestern schon in Köln gesehen, viele mit sehr weiter Anreise, aber einer müsste hier sein, Stefan aus Austin in Texas. Stefan, bist du da? Nee, er ist nicht da. Schade. Aber also ich finde es ganz toll, auch er ein treuer Tourfunkhörer und wäre gerne hier dabei gewesen, weil er nämlich wohl auf Heimatbesuch ist. Aber dann sprechen wir jetzt weiter über die Tour und über die Strecke der Männer. Wie würdest du die charakterisieren, Flo?
Natürlich schwer. Ich mache es immer einfach. Nee, ich habe mich auf alle Etappen inzwischen vorbereitet. Ich habe sie sowohl kulturell als auch was Anstiege und so weiter angeht. Das, was wir zu unseren Anfangszeiten, Uli, 97, seitdem sind wir beide gemeinsam dabei. Was wir damals erlebt hatten, die ersten 6-7 Tage sind halt flach und gehört den Sprintern. Das ist natürlich absolute Vergangenheit. In diesem Jahr werden sie das Glück haben, am ersten Tag sich drum zu kloppen, wer es dann mal bekommt. Aber schon am zweiten Tag wird es dann schwerer. Ich habe vorhin schon mal kurz die Etappe in der Normandie angesprochen. Da kann man oben wunderbar am Strand entlang fahren. Waren wir auch schon, Utah Beach. Ist aber nicht so. Sie fahren den südlichen Teil. Da kommt Thierry Gouvenou her. Das ist der Tour de France Streckenplan. Und wenn der an eine Strecke rangeht mit dem Skalpell, dann baut der richtig was zusammen. Und das bedeutet, und Müde-Bretagne, darüber brauchen wir gar nicht mehr reden. Wenn das alles mit dabei ist, dann kann man sich vorstellen, was in der ersten Woche auch schon passieren kann. Wie anstrengend das wird, übrigens auch bei der Frauentour zu Beginn, haben wir eine schwere Etappe. Das heißt, du musst als Klassementfahrer schon unglaublich aufmerksam sein. Aber wir wissen natürlich auch von Christian Niermann, wie die sich inzwischen vorbereiten, was die alles wissen über solche Etappen. Ich freue mich mega immer über das Zentralmassiv. Mont d'Or wird zum ersten Mal hochgefahren als Zielankunft. Das ist einfach wunderbar, Mur de Bretagne, weil es das Epizentrum des französischen Radsports ist. Die Bretagne ist Wahnsinn. Das ist ursprünglich, jeder von euch, falls er nicht schon da war, würde sich da wohlfühlen. Es ist Wahnsinn. Ab morgens um 8 sitzen die Leute da im Straßengraben und warten ab und feiern und überall wird gegrillt. Das ist mega. Die Bretagne ist das Herzstück. Und alles, was dann später mal kommt in den Alpen, ist dann manchmal auch Radsport-Tourismus. Aber da ist es Radsport Ursprung. Deshalb freue ich mich. Es gibt immer wieder solche Etappen. Ich freue mich auf Super Bannière. Da fährt die Tour das erste Mal seit 89, glaube ich, wieder hoch. Oberhalb von Luchon. Da waren wir logischerweise auch noch nicht dabei. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Und über Mont Ventoux brauchen wir nicht reden. Also man kann stundenlang eigentlich sich über diese Tourstrecke unterhalten. Es wird einfach nicht langweilig. Obwohl wir recht kurz in den Alpen nur sind.
Ja, Col de la Losse ist auch noch dabei.
Ne? Ja, genau, da war ich genau mit der Auseinandersetzung mit Pogacar, ja, da, als er dann auch mal am Ende war.
Genau.
Allerdings von der anderen Seite.
Nein, aber ich glaube, die ersten 10 Tage sind viel spannender, weil es da einfach einen Wechsel geben kann und auch an der Mühe de Bretagne, das sind zwar nur 2 Kilometer, aber wenn ich da einen Knickfuß habe oder unten aus dem Pedal ein kleiner Sturz da ist, kann ich da locker mal eine Minute oder 30 Sekunden auf jeden Fall mal liegen lassen. Und deswegen muss man da jeden Tag wirklich 100% dran sein und da wird es immer wieder ein paar Wechsel geben und das ist halt viel spannender als es dann letztes Jahr direkt über den Galibier ging nach der 4. Etappe und eigentlich schon immer der Stempel drauf war und alle wussten, wo sie stehen im Klassement und das wissen wir dieses Jahr mit Sicherheit bis zur 10. Etappe noch nicht.
Und dann freue ich mich auf die Diskussion in Paris. Ja, da müssen wir unbedingt eine Umfrage initiieren. Da hört es ja nicht auf,
genau.
Ja, das wird ja jeden, es gibt ja da nur 2 Lager. Sind die bekloppt? Wieso fahren die bei Montmartre rüber? Was soll denn das? Oder cool, Paris war mega letztes Jahr. Die Bilder sind unvergesslich. Darüber kann man sich wunderbar streiten. Ey, das ist genial.
So, was ist deine Meinung?
Bämbel,
was
ist deine Meinung? Die erste Woche ist ja einen Tag länger auch. Der Ruhetag kommt ja einen Tag später. Wegen dem Nationalfeiertag.
Wegen Nationalfeiertag, genau.
Sollte man, glaube ich, auch ein bisschen auf dem Schirm haben, dass der Montag nicht der Ruhetag ist.
Ist das tatsächlich entscheidend, also dass du einfach später die Regeneration bekommst?
Ja, es ist halt einfach dann nochmal einen Tag länger und ich kann mich an einige Austragungen von der Tour erinnern, wo ich auf Knien den ersten Ruhetag dahergefleht habe mir den dahergesehnt habe. Und ja, das wird mit Sicherheit dem einen oder anderen so gehen. Gerade wenn es eben nicht... Wenn es so richtig steil oder lang berghoch geht, dann kann man sich halt auch abhängen lassen und kann man ins Gruppetto gehen. Aber bei so Etappen, wo es halt den ganzen Tag wellig ist, dann willst du halt nicht 80 Kilometer vom Ziel abgehängt werden. Wenn du weißt, okay, jetzt geht es 20 Kilometer berghoch, danach ist eine Abfahrt, da geht es im Tal entlang, da kannst du mit einer Gruppe kreiseln. Aber wenn es permanent hoch, runter geht, die werden wirklich auf Knien in den ersten Ruhetag gehen. Könnt ihr Gift drauf nehmen.
Zumal... Das ist erstmal für John der Beifall. Zumal der Faktor dazu kommt, es ist eine Einladung für die Sprinter die erste Woche. Nicht an allen Tagen, aber von den ersten 10 wahrscheinlich an 5. Und wir haben aktuell ein so offenes Sprinterfeld und es sind so viele dabei, die sich da was ausrechnen können und die unterscheiden sich darin, wie gut sie über diese Hügel kommen. Und diejenigen, die über die Hügel kommen, werden ihre Mannschaften animieren, Tempo zu fahren. Dazu kommt, es sind bestimmt 10 Kandidaten auf den Sieg im Sprint, wenn man es breit fasst. Natürlich sind die Top-Favoriten Tim Merlier, sind Philipsen und sicherlich auch Jonathan Milan, obwohl er die erste Tour fährt. Aber dahinter kommen noch mehr. Girmay hat voriges Jahr das grüne Trikot, dürfen wir alle nicht vergessen. Und die plus ihre Helfer, plus die 8 Kandidaten, die sich glauben, ein Podium in Paris realistisch ausrechnen zu können, mit deren Helfern, wollen alle bis 5 Kilometer von dem Ziel mindestens vorn sein. Es wird ein, ich darf das Wort Gemetzel nicht verwenden, aber es wird zumindest heftig schnell und gefahren werden, mit einem Riesenschnitt auch, egal, lass das Wetter noch schlecht sein, dann ist es nicht ganz so schnell, aber das ist noch aufregender, wenn die Straßen auch noch rutschig sind. Das wird eine ganz heftige erste Woche, auch wenn es einen Sprint gibt am Ende.
Ja, also das glaube ich auch und manchmal ist es ja, ist ja ein doofer Spruch, ne? Wie das Runde muss ins Eckige, die Fahrer machen das Rennen und es kann auch relativ leichtes Rennen sein, also leicht profiliert sein, aber wenn die von Anfang an Vollgas fahren, dann kannst du hinterher platter sein als bei einer Alpenetappe, wo du dann hinterher im Gruppetto saßt und einfach deine Wattzahlen gefahren bist. Also das kann manchmal heftiger sein, wenn es nur den ganzen Tag rauf und runter geht und rechts und links, als so eine richtige Alpenetappe.
Flo, du hast deine Vorbereitung angesprochen, die du abgeschlossen hast. Wie bereitest du dich auf eine Tour vor?
Ich nehme mir pro Etappe einen Tag Zeit. Es fängt eigentlich jedes Mal damit an, ich habe diesen riesengroßen Straßenatlas, ja, richtig groß. Und da male ich mir das rein, ganz klassisch. Es ist sehr bunt inzwischen, weil auch bei Stabilo ist irgendwann die Farbtabelle.
Wie viele Farben gibt es denn von Stabilo?
Ja, das ist viel und ich schreibe dann immer dann TDF 20 E16, also E16. Etappe und schaue, wo war ich denn schon mal, was hat sich vielleicht verändert und kriege das einfach so zurück. Ich versuche immer neue Dinge zu entdecken und merke auch, wie ich mich selbst verändert habe. Also ich glaube, ich habe früher mehr über Kirchtürme geredet und rede heute nicht mehr darüber, weil ich denke, ist eigentlich auch scheißegal, ob es im 16. oder 17. Jahrhundert erbaut wurde. Ich suche.
Ja, Uli zuckt hier gerade, das wollen viele Leute wissen, glaube ich. Ne?
Ich suche. ich suche Menschen, ich versuche Dinge zu finden, bei denen ich hoffe, dass es die Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert. Kleines Beispiel, erste Etappe, wir fahren durch dieses Kohlerevier oben, dann zurück nach Lille und wir kommen durch einen kleinen Ort, Neuilly, La Ville, was weiß ich was, und treffe auf einen Menschen, der dort aufgewachsen ist, Kopaszewski. Alte Fußball-Nerds werden wissen, dass das dieser Kopa, genau der ist es. Einer der berühmtesten Fußballer der Geschichte. War Europas Fußballer des Jahres 1958, glaube ich. Auf solche Geschichten werde ich neugierig. Einwandererkind aus Polen im Ruhrgebiet, der Großvater schon gewesen, dann weiter in das französische Kohlebecken. Solche Sachen interessieren mich und die versuche ich dann ein bisschen zu bebildern mit Fotos. Haben wir letzte Woche ein bisschen was geschnitten. Solche Sachen versuche ich auch zu finden und im Idealfall ehemalige Radfahrer, Radfahrerinnen. Es gibt dort im Norden Frankreichs die erste Etappe, oder gab es die erste Etappensiegerin überhaupt bei der Tour de France, die es mal gab, 1955. Solche Geschichten auszugraben, sowas liebe ich, das kostet aber auch Zeit, aber natürlich, der Mittelpunkt ist natürlich das Radrennen selbst und das Verfolgen der Radsaison, die beginnt ja früh, das mache ich logischerweise parallel dann auch zum Handball und auch zum Fußball, ja.
Und wir sind ja auch noch vor Ort, das muss man immer wieder hervorheben, viele Kollegen nicht mehr, wir schon. Was bedeutet das für deine Arbeit?
Dass es morgen um 6.30 Uhr losgeht mit dem Lesen des digitalen Pressespiegels, dann versuche ich, je nachdem wie die Quartierlage ist, auf die Strecke zu kommen und diese 100 oder 120 Kilometer meistens, die ich dann kommentiere mit Fabian zusammen, komplett mit dem Auto abzufahren. Es gibt Leute, die mich da fragen, fahren Sie das oder fährst du das echt mit dem Rad? Wenn ich das mit dem Rad fahren würde, dann würde ich mich woanders
bewerben. Fabian schon.
Fabian fährt auch nicht 120, aber die letzten 60 fährst du meistens ungefähr. Ja, komm, 60.
Kommt immer darauf an, wo unser Hotel gerade ist, ne, und wie viel Zeit wir haben. Ich muss natürlich auch so ein bisschen runterrechnen. Ne. Wir fangen ja jetzt schon 14.10 Uhr an. Ja. Jetzt habe ich natürlich.
Was für im Schnitt rechnest du immer? So 42? Oder?
Ja, ich werde jedes Jahr so ein bisschen 41 jetzt.
Irgendwo
auf der Strecke treffen wir uns. Jedes Jahr langsamer.
Irgendwo auf der Strecke treffen wir uns. Fabian genau. Legt ja früher los. Er wird dann irgendwann rausgelassen am Straßenrand mit seinem Rad und ich komme dann vorbei und reiche ihm eine Flasche raus oder nach links eher so. Ja,
wenn es regnet, macht er das Fenster nicht auf.
Aber es ist einfach ein Riesenvorteil. Klar, man kann natürlich sagen, kannst dir so eine Strecke auch mit Google Street View anschauen. Die Strecke ist anders. Mit Menschen am Streckenrand plötzlich ist halt dann Kreisverkehr einfach mal weggefräst.
Der früher noch da war.
Ja. Und das zu sehen, wie ist der Windeinfluss? Wie wirkt sich das alles so aus? Das ist schon. Also ich halte es für extrem wichtig. Die Tage werden super lang bei uns im Team, macht aber nichts. Das gehört einfach dazu.
Genau, wir haben danach noch den Podcast.
Stimmt.
Ja, muss auch noch. Machen wir gerne. Wollte ich sagen,
muss nicht.
Das machst du ja gerne. Das kommt auch noch. Ja, und ich finde das total wichtig. Es ist nicht jede Etappe gleich wichtig, sich die anzugucken. Es gibt manchmal Etappen, hast du ja angeguckt, hast gesagt, okay. Hätte ich jetzt auch auf der Mappe sehen können, aber bei den meisten findest du immer irgendwas, und wenn es jetzt im Sprint ist, die letzte Zielkurve, ob da Bodenwellen drin, wo die sind, ob da Gullis drin sind, Gullideckel drin sind, wo die Ideallinie ist, wo man am besten überholen kann, von einem Kreisverkehr vielleicht. Und das ist für mich halt total wichtig, wenn ich das einmal selber abgefahren
habe. Als wir das letzte Mal in den Vogesen waren, über Markstein gefahren sind, ich habe hier auch ein paar Gesichter gesehen, die damals mit dabei waren, das weiß ich ganz genau. Das zu sehen damals, das war auch zu erkennen, wie sich der Radsport verändert hat, wie auch sich die Fankultur verändert hat. Als wir die Anfangszeit da waren, waren die Leute halt im T-Mobile, Team Telekom Trikot noch, ja, Gerold Steiner, irgendwie auch noch Milram. Das spielt heute keine Rolle mehr. Mein Gefühl ist auch bei den deutschen Fans, es geht nicht mehr darum, dass wir einen Tour de France-Sieger brauchen, dass wir einen Etappensieger brauchen. Es ist einfach eine Lebenseinstellung. Und das zu erleben, das kann ich nicht im Studio. Das geht viel zu schnell. Aber die Strecke abzufahren, zu sehen, wer ist denn eigentlich da? Und wir sehen das, Uli hat das angesprochen mit den Einschaltquoten. Wir sehen es unter anderem auch, die Zuschauer beim Radsport werden immer jünger. Wir wissen das doch alle hier aus Frankfurt.
Guck dich hier um,
wie jung ja, das Publikum ist. Wir wissen, genau du. Auf dich habe ich es ganz besonders abgesehen. Ja? Deswegen haben wir die Geschichte gemacht, malt eure Bilder von der Tour de France. Manchen hat es genervt, gesagt, jetzt lest der nochmal den Namen vor, von Paul und von der Lisa und was weiß ich. Nein, es geht auch darum, neue Menschen für diesen Sport zu begeistern und es zu sehen am Streckenrand. Das gehört zu der Vorbereitung auch dazu.
Uli, wie bereitet ihr euch denn als saarländischer Rundfunk vor? Ich habe es eingangs erwähnt, ihr seid in der ARD verantwortlich für die Übertragung im Ersten. Wann beginnt das und was macht ihr dann mit der Vorbereitung?
Ja, im Prinzip beginnt es, wie beim Fußball, Sepp Herberger schon gesagt hat, nach der Tour ist vor der Tour. Im Prinzip beginnt es mit der Streckenvorstellung im Oktober. Wir sind wie manche andere hier auch natürlich vorher schon ein bisschen im Internet unterwegs und wissen auch manchmal schon etwas mehr. Dann beginnt es allerdings mit der Vorbereitung. Wir müssen ja Sachen auch drehen. Das heißt, wir schauen auch schon ein bisschen neben den Streckenrand im Winter, wo können wir was drehen, wo finden wir schöne Kulturthemen, die wir mit Michael Antwerpes, unserem Moderator, machen. Der war jetzt unterwegs schon zweimal, ein paar Tage. Die Dinge bereiten wir vor. Dann schauen wir natürlich, wer kommt als Fahrer in Frage. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Wir haben die sehr schöne Reihe Deine Tour, die wir machen über YouTube. Wen wählen wir dieses Jahr aus? Wir hatten schon dieses Jahr dran, definitiv längst überfällig, dass wir das mal da mit ihm machen. Jetzt fällt er für die Tour aus, also switchen wir irgendwo um. Es gibt ganz viele Dinge, die wir vorbereiten müssen, bis hin eben zu der Logistik. Ihr habt es angesprochen, die Hotels. Wir versuchen natürlich zu gucken, für wen ist es wo sinnvoll. Ja, ihr seid vom Tourfunk die Letzten, die wegfahren. Wie weit fahrt ihr noch? Florian, Fabian sollen an die Strecke. All diese Dinge werden natürlich, wir haben ein sehr kleines Team, schon sehr früh vorbereitet. Ab Januar kann man sagen, wird es intensiv und dann die Monate ab Mai, Juni, Juli können wir fast, obwohl wir viel anderes zu tun haben, aber fast nichts anderes mehr machen, als die Tour vorzubereiten.
Und wir sind ja wieder auf allen Ausspielwegen dabei. Fernsehen, Stream, online, sportschau.de, im Radio, mit dem Tourfunk natürlich. Und es gibt wieder Mythos Tour, eine neue Reihe sozusagen, also eine zweite Staffel, wenn man so will. Worum geht es diesmal?
Ja, wir haben angeknüpft, wir haben ja mit Being Here Nordic angefangen, haben Mythos Tour 1 gemacht. Im letzten Jahr waren wir mal auf den Spuren, weil wir die Geschichte mit Roglic und Bora, beide wollten um die Tour gewinnen. Wir wollten mal was Aktuelles machen. Aber der Griff ins Archiv ist halt immer großartig. Und dieses Jahr haben wir mal gesagt, die Sprinter müssen mal ran. Und es gab eine sehr schöne Idee von meinem Kollegen Marc Trumm. Die treffen sich. Also haben sich Erik Zabel, Marcel Kittel, André Greipel getroffen in Hamburg auf dem Hausboot von Rick und gemeinsam 37 Tour de France-Etappensiege und haben zurückgeschaut auf Vorbilder wie Olaf Ludwig, der als erster Deutscher auf den Champs-Élysées gewonnen hat, noch ein bisschen früher auf ihre großen Gegner, Cipollini, ja, die verrückten Typen, Cavendish, Sagan. Sind in der zweiten Folge haben wir uns überlegt, okay, Eddie Merckx, gestern, du hast den 18. Juni angesprochen, wurde gestern 80. Wir waren bei Eddie Merckx und haben mal überlegt, wer sind noch so Giganten der Tour? Und ein Gigant ist dieses Jahr in der Tourstrecke dabei, den Mont Ventoux. Also haben sich am Mont Ventoux getroffen Simon Geschke, Jan Ullrich und Ingo Zamperoni. Ein riesen Radsport-Fan, der AD-Tagesthemen-Moderator. Nein, ohne. Ein riesen Radsport-Fan schon immer. Die drei sind den Ventoux hochgefahren und haben dabei zurückgeschaut. Wurden alle Themen angesprochen. Und die dritte Folge haben wir lange überlegt und kamen eigentlich mal auf das Thema die Wasserträger, die Helfer, die Domestiken. Wenn man die Geschichte erzählt in Deutschland, muss man natürlich auf die Domestikengeschichte überhaupt zurückblicken, nämlich Quäl dich, du Sau, 1997. Und in der Tat haben sich zum ersten Mal, glaube ich, seit 15 Jahren Udo Bölz und Jan Ullrich wieder getroffen. Genau da, am Col de Hunsrück, wo es war, sind das hochgefahren. Und wir haben noch überlegt, weil wir ja auch sagen, wir schauen mal auf, wollen auf die Frauentour auch schauen und haben dann Clara Koppenburg dazu genommen, die als Helferin im Team Cofidis fährt. Wie hat sich das entwickelt? Wie Helfertum damals, wir haben natürlich mit Rolf Aldag gesprochen, mit Christian Niermann, aber wie ist es heute? Und das ist der dritte Teil. Die Geschichte der Helfer sind nochmal auf Eddie Merckx gekommen, der nach seiner Karriere Räder gebaut hat und dabei fast alle seine alten Helfer beschäftigt hat. Er hat er untergebracht, wir haben bei ihm gearbeitet in der Fabrik. Also das war nochmal Loyalität hinten raus. Solche Geschichten tauchen eben auf in dieser neuen Serie Mythos Tour 2 am 5. Juli direkt mit dem Tourstart. Ist die dann zu sehen in der Mediathek.
Ja, freuen wir uns sehr drauf. Tolle Geschichten, tolle Bilder. Mythos Tour. Und weil wir schon mal in der Geschichte sind, du hast den großen Eddie Merckx angesprochen. Gestern waren wir in Köln, 60 Jahre nach dem Tourstart. Also am 22. Juni, glaube ich, war der Tourstart damals in Köln, 1965. Aber Frankfurt feiert ja auch ein Jubiläum, Flo, was die Tour angeht.
Absolut. Ich war 12 Jahre alt, als die Tour de France hier startete. Grand Départ in Frankfurt, man kann es kaum glauben.
1980.
Der Start des Prologs war in der Festhalle. Und sie sind gar nicht weit von hier entfernt. An der Berliner sind sie entlang gefahren. Das war Wahnsinn. Es ging dann am zweiten Tag Richtung Wiesbaden mit einem Mannschaftszeitfahren und eine Etappe wieder retour. Ich glaube, so ungefähr, legt mich nicht genau fest, aber es ging auf jeden Fall nach Wiesbaden. Und am dritten Tag ging es dann raus nach Frankreich. So weit ist es ja nicht, damals über 200 Kilometer zu fahren, easy. Ja, da ging es dann weiter. Aber man muss sich das mal auch überlegen. Natürlich war die Initialzündung Dietrich Thurau, 77. Und das dann innerhalb von 3 Jahren zu bewerkstelligen, die Tour de France nach Frankfurt zu holen, das ist schon enorm gewesen. Ja, diese Bilder haben wir natürlich alle im Archiv. Und einer meiner Vorgänger, Jürgen Emich, hat damals gesagt, als Live-Reporter, also eins steht schon mal fest, der Bestaussehendste ist Dietrich Thurau, selbstverständlich. Ja, mit sehr sanfter Stimme. Ja, war ein großes Spektakel. Ich bin da hingegangen als Kind, habe mir das angeschaut, so wie ich früher als Kind natürlich auch immer im Industriehof stand. Da ging über die Breitenbachbrücke damals noch die Strecke des 1. Mai rund um Henningerturm. Da ist man mit dem Roller oder mit dem Kettker halt hingefahren, ja.
Kommt denn die Tour wieder, nämlich 2030 könnte sie ja in Ostdeutschland starten, das wäre genau 50 Jahre danach und dann wäre, ja, Frankfurt liegt auf dem Weg praktisch zwischen Sachsen und Frankreich. Gibt es denn da, also weißt du was?
Hast
du
also gehört? Ich hatte mal den Ministerpräsidenten mit bei mir am Mikrofon am 1. Mai und er war plötzlich ganz begeistert, die Tour de France, ja, das ist eigentlich eine sehr gute Idee. In der Tat war es nämlich so, dass sein Vater, Professor Peter Rhein, der war nämlich Frankfurter Sportdezernent, sehr stark damit zu tun hatte, also politisch gab es natürlich hier Nachbarschaft um Römer große Unterstützung, die Tour de France damals nach Frankfurt zu holen. Also, und er ist ein großer Radsportfan, also ich müsste ihn nochmal ansprechen. Aber ob wir 5 Etappen auf deutschem Boden hinkriegen, ja. Freuen wir uns erstmal auf eine.
Fabian vielleicht. Weiß schon mehr, es sind glaube ich nur 4, ne? Oder?
Ja, genau. Ja. nee, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es die Initiative gibt und ich glaube, der Weg, den die eingeschlagen haben, war erstmal ganz gut, vor allem über die Politik mit reinzunehmen, denn so ein Event kostet einfach viel Geld, muss man einfach so sagen. Es bringt mit Sicherheit auch viel, ganz viel Aufmerksamkeit. Es wird so gut wie jedes Land auf der Welt übertragen. Und deswegen muss man erstmal gucken, dass man überhaupt, dass die Politik dahinter ist und auch Gelder vorhanden sind. Und dann müssen wir jetzt schauen, ob es jetzt 2030 oder vielleicht ein bisschen später stattfindet. Normalerweise darf die Tour nicht jedes Jahr im Ausland starten, eigentlich nur alle 5 Jahre. Deswegen kriegen sie sich da schon mal in die Haare mit der. Momentan ist es anders.
In Frankreich deswegen, in 5 Jahren.
So ungefähr ist es. Deswegen, deswegen da ist die UCI auch dehnbar, sag ich mal, mit den Regeln. aber ich fände es natürlich großartig. Also 40 Jahre Mauerfall, eine geilere Geschichte gibt es eigentlich nicht.
Ja, Hanka, ein Tourstart durch deine Heimat, das wäre doch mega, oder?
Ja, ich hatte die Frage hier auf den Lippen, wenn ich hier schon in so einer Expertenrunde sitze, für wie wahrscheinlich haltet ihr das, dass das durchgeht? Weil, also grandios wäre es, weil wir haben da natürlich eine riesen Radsport-Fangemeinde und mit dem European Peace Ride ist jetzt zum 3. Mal in Chemnitz Ankunft von so einer Tour, die auf den Spuren der Friedensfahrt wandelt und eigentlich aber jetzt kein Rennen, sondern einfach nur so ein Statement setzen. Und da ist Chemnitz als Kulturhauptstadt der Auslöser und fahre ich diesmal zum 2. Mal mit. Und von daher sehe ich schon ein Potenzial. Die Regionen, die sind sehr radsportbegeistert.
Also ich komme ja auch im Großraum aus der Region, also der geplante Start ist ja Dresden und dann Gera und dann soll Leipzig, Magdeburg, Erfurt eingebunden werden. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, wenn das mit der Finanzierung kommt. Und wir hatten es ja hier auch schon im Podcast mal besprochen. Das große Fragezeichen hängt in der Politik. Und so eine Nummern wie jetzt mit der Thüringen-Rundfahrt, wo plötzlich die neue Regierung sagt, nö, Moment, machen wir nicht mehr. Und auch unter sehr fadenscheinigen Gründen. Und das ist natürlich dramatisch. Und da müssen 3 Regierungen, wir wissen alle um die politischen Probleme in diesen 3 Bundesländern, die bis dahin alle nochmal eine Landtagswahl haben. Wer weiß, wer dann die komplizierten Regierungen und ob man dann nicht sagt, brauchen wir eine Tour de France bei uns? Und das ist das große Risiko. Und mit diesen UCI-Regeln, das ist ja kein Spruch, dass sie sind in diesem Jahr in Frankreich mit dem Start. Aber wir waren es 3-mal hintereinander nicht, mit Kopenhagen, mit Bilbao und mit letztes Jahr Florenz. Wir sind in den nächsten beiden Jahren auch nicht in Frankreich, mit Barcelona. Und dann sind wir auf der Insel, mit Edinburgh. Da reden wir jetzt dann über die Jahre 26, 27. Und ja, 28 oder 29 muss die Tour in Frankreich starten. Und wenn man dann perspektivisch auf 30 schaut und schaut, wo Frankreich Nachbarländer hat und wo wir überall waren, kommen ja eigentlich nur wieder Belgien und die Niederlande in Frage. Und ehrlicherweise, Belgien mit Brüssel war nach Düsseldorf. Also Deutschland wäre gefühlt in diesen zwei Jahren einmal dran. Man muss Politik machen. Die ASO sitzt hier neben mir mit Fabian. Man muss natürlich Politik machen, man muss die entsprechenden Fäden ziehen, aber das Nonplusultra ist einfach die Finanzierung, weil Düsseldorf damals schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das war eben so viel teurer, als sie geglaubt hatten, und dennoch war es natürlich ein Mega-Erfolg, was das Publikum angeht.
Und wenn Florian Lipowitz 2028 der 27. Zweiter der Tour wird, dann ist die Begeisterung auch so groß. Also es könnten ein paar Dinge zusammenkommen, glaube ich schon, die für 2030 sprechen.
Ja, wer weiß, was sich bis dahin auch technisch tut. Ich würde gerne mal mit euch Fernsehprofis nochmal sprechen über den Fortschritt der Technik. Also die Bilder der Tour sind ja jedes Jahr grandios, werden gefühlt immer noch schöner durch neue Übertragungstechniken. Jetzt hatten wir letztes Jahr beim Einzelzeitfahren nach Nizza eine Drohne im Einsatz. Gibt es bei Eintagesrennen im Frühjahr schon länger, aber bei der Tour das erste Mal. Fand ich jetzt nach dem vierten, fünften Mal dann auch, also war immer das Gleiche, aber trotzdem, der Ansatz ist ja super. Wo führt das noch hin? Also auf was können wir uns auch noch freuen und was erhofft ihr auch vielleicht auch noch, was die Fernsehübertragung angeht, was wir für Bilder bekommen von der Tour?
Ja, also du hast die Drohne angesprochen. Das ist einerseits schon die Technik der Zukunft, aber die hat weiterhin auch gewisse Schwächen. Wer sich vielleicht noch erinnert, vor ein paar Jahren ist ja mal eine Drohne beim Alpinen, beim Slalom abgestürzt und hat fast einen erschlagen. Das heißt, man muss schon überlegen, ob man, wenn ein Massensprint irgendwo ist und dann stehen auf beiden Seiten, stehen da insgesamt 5000 Leute, ob man dann mit der Drohne direkt drüber fliegen kann. Das, die Diskussion wird es weiterhin geben. Aber man hat es ja gesehen beim Zeitfahren letztes Jahr, oder wer vielleicht jetzt in dem Sportschaustück die Bilder gesehen hat, die Red Bull mit Florian Lipowitz gedreht hat, in dem Tunnel ist die Drohne durch den Tunnel geflogen mit ihm, das ist natürlich sensationell. Das wird es sicherlich noch mehr geben. Ich glaube aber trotzdem, dass man bei einem großen Rennen wie bei der Tour de France auf die Helikopter nicht verzichten kann, weil natürlich eine Drohne ist nicht unbegrenzt, hat nicht unbegrenzt Batterie, die muss irgendwann wieder aufgeladen werden, und ich kann auch nicht so heranzoomen an das eine oder andere Schloss, an die Landschaft. Aber es ergänzt natürlich wahnsinnig viel. Das Problem ist ein bisschen die Sicherheit noch. Sonst könnte man natürlich auch sagen, die Drohne fliegt parallel zum Sprint. Es gibt ja die Bilder, hast du selbst kommentiert, André Greipel im Sprint in Paris, da fährt das Motorrad parallel. Das kann man natürlich heute mit der Drohne theoretisch probieren. Das wird uns immer noch, wird noch weiterkommen. Kleinere Radrennen können auch heute mit einer Live-Drohne arbeiten, die natürlich nur noch ein Zehntel kostet wie ein Helikopter, der unterwegs ist. Aber ich glaube, dass schon noch so ein Rennen wie die Tour de France weiterhin auf die tollen Bilder der Helikopter angewiesen sein wird. Die Drohne wird das mehr und mehr ergänzen. Da bin ich mir schon sicher, dass man Bilder wie letztes Jahr in Nizza, speziell das Zeitfahren mit Pogacar, dass man das weiter sehen wird.
Ja, wir hatten es ja letztes Jahr beim 1. Mai auch die Live-Drohne im Einsatz an verschiedenen Stellen, an der Überfahrt, am Feldberg. Wir waren auf der Abfahrt, jeder kennt die Abfahrt runter nach Schloss Born, wo es dann mit 100 Sachen runtergeht, ist die Live-Drohne hinterhergeflogen, hat uns aber große Diskussionen mit den Genehmigungsbehörden eingebracht, deshalb war sie dieses Jahr nicht am Start, ist immer sehr schwierig. Worauf ich noch warte bei der Tour de France, weil die Möglichkeiten wären da, die Onboard-Kameras auch live zu schalten, diese Bilder gibt es meistens nur dann im sogenannten Playout, man kann auf Plattformen drauf zurückgreifen, das nutzen wir dann für Teaser und für Trailerbilder, aber wir können sie nicht live nutzen, und wir beide sind da totale Verfechter sagen, lasst uns doch das doch machen, denn das wäre nichts Neues. Das gab es bei der Deutschlandtour vor...
Wir haben das schon in den Nullerjahren, haben wir beim Schweizer Fernsehen, die sehr weit vorangeschritten sind, ja schon diese Kameras on board gehabt. Ich erinnere mich, wir haben dann versucht, die Anfahrer der Topsprinter zu überzeugen, dass sie so eine kleine Kamera unter den Sattel nehmen. Und dann konnte man beispielsweise Erik Zabel verfolgen, wie der auf den letzten 5 Kilometern immer wieder auf den Moment gewartet hat, wo er rausfährt. Die Franzosen machen es noch nicht, weil sie A, kann man offen sagen, einen Vertrag mit GoPro hatten, die das natürlich nicht live können. Dann ist auch die Diskussion, das ist natürlich, sind 100 Gramm oder 200 Gramm extra an ein Fahrrad. Ja, John ist ja Profi und wird sich fragen, ich wiege hier mein Müsli morgens ab und dann bindet mir jemand eine Kamera auf mein Fahrrad, die da 200 Gramm mehr wiegt. Es ist technisch möglich. Wir machen ja den Münsterland-Giro gemeinsam. Dort sind die im Einsatz, und das ist manchmal erstaunlich, was die für Einblicke liefern. Du kannst dir vorstellen, es gibt manchmal die Situation, Spitzengruppe ist eingeholt worden, es gibt keine Attacke, das Fahrerfeld sieht aus dem Helikopter aus, als bummelten sie durch die Landschaft. Wenn man dann aber reinschneidet in das Feld und sieht in den Kameras, wie die Fahrer ununterbrochen aufpassen müssen, weil es ja eng ist, ich glaube, dass das wirklich, das muss eigentlich kommen. Im Motorsport hat man es gesehen, man kann sich heute eigentlich gar kein Motorsportrennen mehr anschauen, ohne dass man die Onboard-Kameras sieht. Wie sehen die Fahrer ihre Konkurrenten? Das muss eigentlich kommen, aber da liegt es eben auch daran, die Mannschaften müssen mitspielen, es muss eine finanzielle Einigung kommen.
Die sind auch auf einem Rundkurs unterwegs, muss man auch dazu sagen.
Richtig,
auf Rundkurs. Weil ich glaube, dass der Transmitter, also um quasi die Bilder von dieser Kamera, vom Fahrrad irgendwo hin zu streamen, je mehr Schwierigkeiten, Bäume, Gebirge da halt irgendwie sind, desto schwieriger ist es und desto größer muss dann der Transmitter sein. Und dass wir nicht mit dem Rucksack mit Kameraequipment irgendwie rumfahren wollen, ist, glaube ich, auch jedem klar. Ne?
Warum?
Die Bilder sind geil, klar. Aber
Bogi könnte das doch nehmen, oder? Ja,
der könnte das nehmen, genau. Das wäre doch super. Das,
Chancengleichheit plötzlich wieder.
Aber nur nach hinten. Ja, wird dann vielleicht nicht ganz so interessant.
Ja, also die Bilder werden spektakulärer, da können wir uns sicherlich auf eine Entwicklung freuen. Und die Rennen werden ja auch spektakulärer, Fabian. Also die einzelnen Etappen, es gibt ja also ganz selten mal eine Etappe, wo wir hinterher sagen, heute war echt ein bisschen lame, weil die Fahrer natürlich auch mehr machen, aber weil mein Eindruck ist auch, die Strecke immer spektakulärer wird. Auch bei den Rennen, die du verantwortest, Hamburg jetzt dieses Jahr, geht noch häufiger über den Vaseberg. Also ihr packt dann immer noch was drauf. Habt ihr auch so ein bisschen den Druck vielleicht auch, noch spektakuläre Bilder und Rennen liefern zu müssen?
Nein, also so würde ich da gar nicht nachgehen. Wir wollen natürlich ein spannendes Rennen haben und wir wollen nicht, dass wir eine Strecke machen, dass es nur auf den letzten 10 Kilometer gesprintet wird. Das guckt sich auch keiner an. Also wenn ich eine Etappe habe, die einfach nur geradeaus geht, 200 Kilometer, dann reichen mir eigentlich die letzten 10 Kilometer, die ich mir da anschaue. Also müssen wir es natürlich schon probieren, irgendwie die Strecke attraktiv zu machen, das auch eine Möglichkeit für Fahrer vielleicht mal, nicht jeden Tag, das auf gar keinen Fall, vor allen Dingen nicht bei einer Grand Tour, bei drei Wochen, da kriegt ja jeder seine Chance, da kriegen die Sprinter mal eine Chance, da kriegen die Zeitfahrer mal eine Chance, die Bergfahrer mal eine Chance und auch die Klassikerfahrer, wenn es mal rauf und runter geht. Nur wir müssen natürlich gucken, dass wir schauen immer, wie haben sich die Rennen entwickelt in den letzten Jahren, was kamen für Ergebnisse und können wir das jetzt so lassen oder müssen wir vielleicht mal was ändern im Kurs und so gehen wir daran. Aber dieses, das was du mir gerade unterstellst, höher, schneller, weiter.
Ja, aber du sagst darum
geht es gar nicht, also wirklich nicht, denn gerade das habe ich ja eingangs auch gesagt, wir starten in einer, im Norden von Frankreich und die Rennen, die können viel spannender sein, als am vierten Tag über den Galibier zu fahren. Denn da ist richtig Action die ganze Zeit. Und Galibier geht es halt, ist super schwer, aber geht es halt 30 Kilometer berghoch und nach 5 Kilometer wissen wir eigentlich, wer vorne ist und wer hinten ist. Es ist aber genauso anstrengend. Aber für den Zuschauer jetzt nicht unbedingt spannend.
Ja, ich finde, ich will jetzt gar keine Lanze brechen, unbedingt für die Veranstalter, denen man ja manchmal vorwirft, dass sie immer spektakuläre und schwerere Rennen machen. Aber man darf ja nicht vergessen, in welchem, ich übertreibe es jetzt mal, Würgegriff der Wissenschaft mittlerweile der Radsport ist. Und wenn einem der Rolf Aldag sagt, ich kann dir jetzt schon sagen, mit wie viel Watt genau welcher Fahrer diesen Berg hochfährt, dann kommt natürlich ein Veranstalter und sagt, dann muss halt jetzt mal eine Rampe rein wie ein Paraglid von 20%. Dann nutzt vielleicht die Wattzahl auch nichts mehr. Oder ich hänge an die Auffahrt nochmal eine Abfahrt dran. Oder ich mache eine Etappe wie in Troyes letztes Jahr, wo sich ja viele beschwert haben mit diesen Schotterpisten, wo sie zum Teil schieben mussten. Aber der Veranstalter sagt, wir wollen eben nicht mehr, dass nur noch die Wattzahlen diktieren, wie dieses Rennen läuft. Es muss ein bisschen mehr, ich nenne mal das große Wort Schicksal rein, dass mal auch mal einer stürzt. Das ist blöd, aber es ist ein Punkt, um hinzukommen. Wir wollen weg, dass die ganzen Rennen kontrolliert werden von einem sportlichen Leiter, das ist ein bisschen übertrieben, der sagt, John, jetzt fährst du 650, dann 430, dann das. Und wenn die Strecken unwägbarer werden, Sachen drin haben, die man nicht vorhersehen kann, hilft das vielleicht, es spannender zu machen?
Es ist super schwierig, so eine Strecke zu machen. Ne? Also es hängt nicht nur das eine dran, dass wir sagen, wir wollen jetzt daher und wir fahren die Strecken, sondern wir gucken uns die an und sagen, ja, das wäre die ideale Strecke und hinterher bleiben nur 50% übrig, weil die Strecke dürfen wir nicht sperren. Da ist eine Baustelle und da geht es anders, da ist eine Bahnlinie. Also das ist super komplex, das Thema. Es ist nicht so einfach, ja, warum fahrt ihr nicht da und da lang, weil wir es dann im Zweifel vielleicht auch nicht
dürfen. Natürlich ist es bei der Tour de France, sage ich mal, noch wesentlich einfacher im Vergleich zu kleineren Rennen. Die können auch nicht einfach alles machen und sagen, okay, jetzt an dem Tag fahren wir da und da lang, weil die sind natürlich auch abhängig davon, welche Zielorte haben sich für welchen Tag oder für welche Woche beworben und da können die natürlich auch nicht entscheiden komplett, was sie wollen.
Ja, ich wollte noch empfehlen, ich habe vor einigen Wochen mit Matthias Pietsch gesprochen, dem Geschäftsführer von ASO Deutschland, am, glaube ich, 29. April, wo es eben auch genau darum ging, wie schwierig das eigentlich ist, inzwischen Radrennen in Deutschland zu veranstalten. Ist, glaube ich, sehr spannend, da mal reinzuhören, wer sich da ein bisschen vertiefen möchte. John, du und die Tour de France. Da fällt uns natürlich ein Moment ein.
Aus dem Sattel heraus, er führt, da ist Van Avermaet an seinem Hinterrad, aber John Degenkolb ist immer noch vorne, er muss es nur noch durchziehen. Van Avermaet kommt nicht raus, John Degenkolb ist vorne, Degenkolb gewinnt wieder in Roubaix. John Degenkolb gewinnt die Etappe nach Roubaix, die Faust nach oben, der Jubel überschwänglich. Das ist der Erfolg seiner Karriere Nummer 2 nach diesem Klassikersieg. Das hat er ganz großartig gemacht, der große Sieger des Tages heißt John Degenkolb.
2018. Applaus von Hanka und von allen.
Du warst ja fast so emotional wie ich.
Ja, und ich habe mir sagen, es ist noch ein bisschen lauter als 3 Jahre vorher im Velodrom.
Ja, du hast Paris-Roubaix gewonnen, das habe ich vorhin schon gesagt, hat Holger ja eben auch sich darauf bezogen. Mailand-San Remo hast du gewonnen, du hattest vorher bei der Vuelta beim Giro schon Etappen gewonnen. War das so das letzte Puzzleteil für deine Karriere?
Ja, auf jeden Fall ein wichtiges oder eins, wo ich viel Arbeit reingesteckt habe. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass ich 16 Mal Zweiter oder so war. Kann es sein? Ich weiß nicht, ich will nichts Falsches sagen. Aber ja,
Herbert Wattrott hätte gestern gesagt, und das war der durchschnittliche Abstand zum Sieger, betrug 4,7 Sekunden. Nein, es war
nee, auch aber das, es 16, war wirklich, 16, wirklich? Auf jeden Fall zweistellig ich irgendwie Zweiter und ganz knapp da irgendwie vorbei. Und das war das, was ich mir immer natürlich erträumt habe. Und gerade in Deutschland muss man sagen, das ist gut und schlecht, die Tour de France ist halt einfach ein absolutes Alleinstellungsmerkmal im Radsport in Deutschland. Und da kann man noch so oft Klassiker gewinnen, aber eine Tour de France-Etappe ist einfach in der Wahrnehmung nochmal ein Level oben drüber. Und das ist natürlich auch das, wovon ich als Kind schon immer geträumt habe. Und natürlich auch Roubaix, aber ich habe mir gedacht, ich verknüpfe einfach beides. Ich mach das einfach zusammen. Und,
sicher.
Die Tour de France-Etappe dann in Roubaix zu gewinnen, das war eben das, die Kirsche auf der Torte.
Ja, du warst ja, hast du eben auch schon angedeutet, sehr emotional danach. Was macht die Tour für dich aus?
Boah, die Tour ist das Gefühl, bei der Tour de France an den Start zu gehen. Am ersten Tag am Start zu stehen, ist wirklich mit keinem Rennen übers Jahr gesehen zu vergleichen. Die Anspannung, man spürt seine eigene Anspannung, man spürt die Anspannung der anderen Rennfahrer. Man hat das, was in Roubaix auf dem Carrefour Labre abgeht oder bei der Flandern-Rundfahrt am Quaremont, das hat man bei der Tour de France. Die erste Etappe von Anfang bis zum Ende. Es ist unfassbar. Die Geräuschkulisse dort, und das macht was mit einem. Das, wenn ich darüber nachdenke und darüber spreche, kriege ich jetzt Gänsehaut, weil es halt einfach, das sind Momente, die prägen einen, das sind Erfahrungen, die nimmt man mit fürs Leben, nicht nur für die Zeit in der Profikarriere, sondern da wird man sich auch in 20 Jahren noch dran erinnern und seinen Kindern und eventuell dann mal seinen Enkeln davon erzählen. Und das ist mit nichts zu vergleichen, wirklich.
Ich frage euch alle mal, Uli, was ist für dich die Tour?
Ja, für mich ist die Tour in der Tat diese Verbindung aus großartigen Landschaften und einem großartigen Sport. Also es ist ja, ich liebe auch Landschaften, das geht vielen, die ja durch Frankreich fahren, 7000 Kilometer auch so. Und wenn ich dann diese tolle Szenerie sehe, in der dann eben auch es einen tollen Sport gibt. Und das ist auch manchmal so, selbst wenn eine Etappe zunächst ein bisschen langweilig ist, weiß ich, es gibt nachher dieses Spektakel, Millimetersiege mit 200 Kilometer Anlauf, wo die letzten 3-4 Kilometer, das ist gigantisch, so ein Sprint. Das wiegt auf, auch wenn es vielleicht mal eine Stunde, wo du denkst, naja gut, passiert nicht viel. Es gibt diese wunderbaren Mittelgebirgsetappen, wo es hin und her wogt, und es gibt eben auch die tollen Bergetappen, auch wenn ich manchmal, wie ich eben angesprochen habe, ein bisschen Angst habe, dass mancher schon genau weiß, wer ist an welcher Stelle wo vorne. Dafür gibt es nochmal eine Abfahrt. Also,
dass ihr immer diese Flachetappen so verflucht, das finde ich echt schlimm.
Du guckst mich an, habe ich irgendwas gegen Flachetappen gesagt?
Ja, also ist
eine ungeheure Faszination. Wir müssen auch mal durchatmen.
Ja. Flo, du?
Das Unvorhersehbare ist das, auf was ich mich immer am meisten freue. Das ist natürlich eigentlich bei jedem Radrennen so, aber ich durfte ja auch ein paar, deinen Sieg mit Fabi gemeinsam ja auch kommentieren, dann im Fernsehen. Meine letzten Worte waren, glaube ich, hol dir das Ding, und du hast mir dann später mal eine Karte geschrieben. Mit dem Originalzitat habe ich mich sehr darüber gefreut und damit jetzt auch bedankt. Ja. Man setzt sich ja ans Mikrofon morgens oder mittags und weiß nicht, was kommt an diesem Tag raus. Und dann einen Etappensieg von Simon Geschke 2015 zu kommentieren oder den ersten Etappensieg von Toni Martin damals im Zeitfahren, und das war mega knapp, und er saß am Ende, weil er ja sehr früh startete, weil er im Gesamtklassement weit hinten war, in der Kabine und fiel mir da um den Hals. Solche Sachen, solche Unvorhersehbarkeiten, das, worauf ich mich freue. Ich würde liebend gerne Jonas Rutsch 180 Kilometer kommentieren in der Ausreißergruppe. Auf sowas freue ich mich bei der Tour de France gewaltig. Und Nils Polit Sieg durfte ich auch kommentieren. Auf sowas, dieses völlig Unplanbare. Und das ist halt dann anders als bei, sagen wir jetzt mal, Fußball beispielsweise. Ja, da ist es doch eher erwartbar, dass du ein 7-0 auswärts bei den Bayern kommentierst, ist eher selten.
Oder 10-0 für die Bayern soll auch vorkommen, habe ich gehört.
Kenne ich gerne, das Turnier.
Hanka, ja.
Ja, was verbinde ich mit der Tour? Ich glaube, das ist die Frage, die mir am meisten gestellt wurde, wenn ich mich als Radsportler zu erkennen gab oder Radsportlerin: Bist du denn auch schon mal die Tour gefahren? So, und diese Frage hätte ich immer sehr gerne mit Ja beantwortet. Es gab eine Tour de France der Frauen zu meiner Zeit auch, so was Ähnliches. Und da konnte ich auch das gelbe Trikot gewinnen, und dann hat sogar die Bild-Zeitung darüber berichtet. Also das hat mit Tour und mit meiner Geschichte zu tun. Und jetzt bin ich so stolz, dass es der Frauenradsport geschafft hat, oder auch ja, mit der ASO, dass es endlich wieder eine vernünftige Rundfahrt gibt, die auch den Namen Tour de France der Frauen verdient. Und dass ich bei diesem historischen Moment dabei sein konnte, wo die ARD das sogar überträgt letztes Jahr, das macht mich unglaublich stolz. Und dass wir auch so viele Menschen da begeistern konnten und auch wahrscheinlich dieses Jahr wieder begeistern werden, das ist eine tolle Entwicklung.
Fabian, was ist für dich die Tour?
Oh, ich verbinde somit die schönsten Momente meiner Karriere und mit die schlimmsten eigentlich mit der Tour. Die schönsten waren mit unter, ja, als ich nach Karlsruhe gefahren bin und das Bergtrikot geholt habe an diesem Tag, und am nächsten Tag war in Pforzheim Start und es standen hunderte von tausend Leute. Es war unfassbar. Also dieses, ja, Jan Ulrich war auch noch da, es war ein, so viele Menschen habe ich nie wieder gesehen damals. Also auf der B3 hinterher, als wir die runtergefahren sind, standen die Leute rechts und links in Fünferreihen. Das war unfassbar. Das sind so die Momente, die ich da mitnehme. Und dann bin ich 2008 zwei Tage vor dem Ende aus der Grenzzeit gefallen. Und das war mit der bitterste Moment in meinem Leben. Ich bin schlimm gestürzt schon in meinem Leben. Es tat auch alles sehr weh, aber das tat hier richtig weh. Also das war für mich eine absolute Katastrophe. Und da habe ich wirklich eine halbe Stunde lang auf dem Klo gesessen und geweint im Bus und bin nicht rausgegangen. Und das sind diese Aufs und Abs, die man halt im Radsport hat, die man dann auch irgendwie liebt. Oder deswegen macht man es, weil man, auch wenn man weiß, okay, man hat jetzt auch für Fresse gekriegt, es geht wieder bergauf. Und dann hat man auch wieder die Chance, schöne Momente zu erleben.
Ja, ich für mich ist es ja immer der eine Spruch, dass sich innerhalb einer Sekunde alles an diesem Sportereignis verändern kann. wenn Tadej Pogacar stürzt auf irgendeiner Etappe, ist komplett alles anders. Und das ist eben zum Fußball der ganz große Unterschied. Wenn eine Mannschaft klar führt, dann weiß man, es geht nach 80. Minute, es geht einfach ins Ziel und dann ist es so. Das ist im Radsport eben nicht der Fall. Und dazu die journalistische Herausforderung, von A bis Z alles im Blick haben zu müssen, von der Geografie des Ganzen zur Renntaktik, zum Material, zum Einfluss des Wetters, über die Fahrer Bescheid zu wissen, wie oft John Degenkolb Zweiter war. Und könntet ihr deine... Ja, ich habe ja für jeden Fahrer eine Datei und ich kann auch auf dem Handy zugreifen. Ich könnte es jetzt vorlesen, aber ich glaube, du hast bei den Grand Tours insgesamt, also 2013 Zweiter in Albi, 2014 Zweiter in Oyonnax, Zweiter in Bergerac und so weiter und so fort. Will ich aber nicht quälen. Zweiter in Paris 2018. Ja. Ja. Es sind bei der Tour tatsächlich nur neun. Aber das mit Vuelta und Giro bist du, glaube ich, nur einmal gefahren.
Giro bin ich einmal gefahren.
Genau. Etappensieg in Matera 2013, aber bis zur 10. Etappe nur gefahren.
War von Anfang an so geplant, war vom Team so gewünscht, weil danach nehme ich dann meine erste Tour de France anstande.
Genau.
2013.
Ja. Also das gehört auch dazu. Es ist eine unglaubliche Arbeit, da auf dem Laufenden zu bleiben mit allen möglichen Dingen. Aber deswegen macht es eben auch diese journalistische Herausforderung. Also der Radsport an sich, es gibt ja, da bleibe ich auch dabei, es gibt mehr als die Tour. Ich bin auch ein Liebhaber der Klassiker. Ich war, glaube ich, auch 20 Jahre hintereinander bei Paris-Roubaix. Zum Beispiel auch nicht nur da, das gehört auch dazu, wie die Rundfahrten, die wir haben, und gehöre auch zu denen, die all den Rundfahrten nachtrauern, nicht nur der Thüringen-Rundfahrt der Frauen, sondern auch der Hessen-Rundfahrt, der Niedersachsen-Rundfahrt, der Regio-Tour, der Sachsen-Tour. Es gab auch rund um die Hainleite, wenn ich zwei Thüringer hier habe. Das Bayern-Rundfahrt war sogar die größte. Das ist so schade, dass das nie irgendwo wiederbelebt wurde, wo wir alle glaubten nach der Delle in den Nullerjahren, dass es vielleicht mal so käme. Immerhin haben die Eintagesrennen weitgehend überlebt.
Ja, und es gibt wieder die Deutschlandtour und wir werden es mal sehen. Also ich sehe das schon nicht nur negativ, also der Radsport erlebt einen Boom gerade. Bei jedem Rennen, das wir veranstalten, die Jedermannzahlen gehen berghoch und zwar ordentlich. In Frankfurt sind wir jetzt mittlerweile bei 10.500 oder 11. Also das Doppelte in den letzten 5 Jahren im Grunde genommen, und das sehen wir dann ja auch an der Strecke, wenn wir da entlang fahren. Und das wollte ich eigentlich noch dazu sagen, ich liebe die Tour de France und ich hasse sie. Als Rennfahrer habe ich sie oft gehasst. Jetzt liebe ich sie eigentlich nur noch, weil es nicht, ist zwar anstrengend und wir haben lange Tage, aber bei weitem nicht mehr so anstrengend, wie es damals war. Und ich habe einen ganz anderen Blickwinkel. Es tut mir jetzt nicht mehr weh. Ne? Ich sehe jetzt ganz andere, ich sehe die Landschaften, ne? Wovon ihr immer geredet habt. Das kriegt man als Rennfahrer nicht unbedingt immer so mit. Ja? Da im Col de la Loze habe ich jetzt nicht den Überblick. Ich sehe auch nicht, habe auch nicht den Helikopterblick. Da bin ich einfach nur am Leiden. Ne? Und jetzt kann ich das wirklich. Fahre ich da vorher hoch, sehe die Leute da, sehe, wie die, letztes Jahr oder vor 2 Jahren in Alpe d'Huez, als wir da hochgefahren sind, habe ich ein paar junge Deutsche da gesehen, die waren 4 Tage, haben in so einem Graben gecampt, 4 Tage lang hintereinander, nur um einmal für eine halbe Stunde euch da zu sehen. Und sowas, das kriegst du als Fahrer nicht mit. Da siehst du die ganzen Verrückten, die dann da Bierpong spielen und ganz 4 Tage da gekämmt haben. Aber das sehe ich jetzt. Und das finde ich einfach total faszinierend. Und da kriegt man jeden Tag irgendwie neue Geschichten rein. Und das ist schon schön.
Die Tour ist ein ganz großes Abenteuer. Und auf das freuen wir uns sehr. Und zwar zweimal. Einmal bei den Männern, einmal bei den Frauen. Ich danke euch sehr, dass ihr hier wart heute. Es ist warm geworden im Massiv Central. Ich sage euch herzlichen Dank fürs Kommen. Es war wunderschön, genau wie in Köln, auch hier eine ganz tolle Erfahrung für uns. Und wir fragen uns eigentlich, warum haben wir das nicht schon längst gemacht? Es waren die ersten beiden Live-Ausgaben vom Tourfunk und wir hatten große Freude. Ich würde euch bitten, auch nochmal ganz herzlich zu applaudieren an jeden jungen Mann, der da hinten steht. Das ist Steffen Gahr, der sich jetzt auch umdreht, unauffällig. Der hat nämlich den ganzen Bums hier organisiert und gestern auch schon in Köln. Steffen, vielen Dank dafür. Es war eine Schnapsidee und daraus ist sowas Großes geworden. Vielen Dank. Wir hören, sehen und lesen uns, wie auch immer, im Toursommer mit dem ersten live im Fernsehen, im Radio, online auf sportschau.de, im Tourfunk und guckt unbedingt Mythos Tour in der ARD Mediathek. Vielen Dank fürs Kommen. Tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.